Herzlich willkommen hier bei Episode 14 von Octagon, dem MMA-Podcast. Wir sind wie immer im Trio mit Vincent von MMA auf Deutsch.
Hallo, hallo.
Und Remo von MMA Inside.
Moin.
Und ich habe gleich zu Beginn einen kleinen Aufruf. Okay, ich habe euch beiden jetzt nicht eingeweiht, aber ich mache trotzdem diesen Aufruf. Und zwar, wenn ihr den Podcast bei iTunes hört, würden wir uns sehr, sehr über eine Bewertung freuen. Egal, ob es ein Stern ist oder fünf Sterne, gibt uns etwas Kritik, sagt uns, was euch gefällt, was euch vielleicht nicht gefällt. Und ja, das würde uns definitiv freuen. Und falls ihr es bei YouTube schaut, dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben und kommentieren. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich würde mit dem Social Media Post der Woche anfangen.
Bitte.
Und ist ein sehr, diesmal ein positiver Post. Der letzte war ja nicht positiv, dieser ist positiv. Und zwar hat Run Fighting so ein Bild gepostet von UFC Utica 225 und Edwards gegen Cowboy. Das hat gesagt, alle Events im Black Pass. Und 225 ist wieder im Black Pass enthalten, finde ich sehr, sehr stark, weil es eine mega Fightcard hat. Und ja, Daumen nach oben für die tolle Arbeit. Finde ich sehr cool. Für 4 Euro im Monat. Mega. Mega, mega. Wenn wir mal überlegen, was die Amerikaner zahlen. Hut ab.
Ja. Jo. Ja, finde ich auch absolut klasse. So ein Pay-Per-View kostet 15 Euro hier, ne? Wenn es nicht sogar schon teurer geworden ist. Und jetzt kriegt man, ohne dass man das wusste, 2 Stück davon in Folge. Durch die Black Pass-Mitgliedschaft. Das ist klasse.
Jo. Apropos, UFC Utica, sollen wir gleich damit anfangen?
Ja, ich weiß gar nicht, so viel Wichtiges gibt es da nicht.
Also natürlich, Jimmy Rivera war auch das Highlight, im Endeffekt auch der Grund, warum ich das ganze Event überhaupt geschaut habe. Ja gut, der eine Typ, der sich selber ausgenockt hat, war auch ganz komisch.
Ja.
Das mit dem Takedown, ne? Hast du es gesehen?
Ja, ich habe alle gesehen, sogar alle Kämpfe da. Na, doch.
Echt? Auch die Prelims?
Ja, sogar das.
Okay.
Ich schaue da manchmal rein, ganz gerne um 1 Uhr nachts oder sowas. Schaue mir dann 2 oder 3 Kämpfe an und den Rest dann morgens. Und ja, ich habe die alle gesehen. Da war jetzt wirklich nicht viel Nennenswertes dabei. Wir hatten dann noch den Kampf mit Jake Ellenberger und Ben Saunders. Ich denke, ihr wisst beide auch, wie das alles so abgelaufen ist, ne?
Ja.
Nee, aber was da, war da?
Naja, Ben Saunders mit TKO, glaube ich, ne? Irgendwie die Knie, genau, Knie zur Leber von Jake Ellenberger, der jetzt auch den letzten Kampf, glaube ich, das war der gegen Mike Perry, oder? Also hat er mindestens jetzt 2 in Folge verloren, aber das sind eben alles Namen, abgesehen von Jimmy Rivera und Moraes, wo
ja,
dann...
Ja gut, Moment, ganz kurz, bevor du zu dem Kampf jetzt kommst. Also Ben Saunders, da muss man mal wirklich eins sagen, wenn der jetzt Jake Ellenberger besiegt hat durch TKO auch noch, und man muss sagen, Ellenberger ist ein echter Veteran, das ist keine Laufkundschaft. Und bedenkt, dass dieser Ben Saunders gegen unseren, beziehungsweise Jamaikas, Peter Sobotta verloren hat, dann wertet das die Leistung von Sobotta natürlich nochmal auf. Also,
oh, das wusste ich sogar gar nicht.
Ja, vorzeitig auch noch, glaube ich. Also das hatte ich ja, das hatten wir doch damals gesehen. Ihr nicht auch, also ich zumindest.
Ich sag's immer wieder.
Wahrscheinlich habe ich den Kampf sogar gesehen, aber dann gar nicht, weil ich hatte Ben Saunders nie so richtig auf dem
Schirm. Das war vor ziemlich genau einem Jahr, Ende Mai 2017, UFC Fight Night, Gustafsson gegen Teixeira.
Ja, dann habe ich den bestimmt sogar gesehen, den Kampf.
Und das war echt eine Spitzenleistung von Sobotta. Also Saunders, wie gesagt, das ist keine Laufkundschaft. Ne?
Ja, der war ja wirklich.
Was jetzt sogar noch Ellenberger.
UFC 217.
Nee, nein, UFC Fight Night, Gustafsson Teixeira im Mai 2017.
Ah, ja, okay, ich habe da gerade was, ja, egal. Ups.
Ja, der hatte ja eine super, einen super Lauf vor dem Edwards-Kampf jetzt, Sobotta, ne? Wieder.
Naja, genau. Ja. Also das wertet Sobottas Leistung, das so wie gesagt, jetzt auf.
Genau, aber was ich sagen wollte, ist, da, was die Gürteldiskussion angeht, wer jetzt einen Title Shot kriegt, etc., wie die Rankings sich jetzt wandeln, da ist nicht viel passiert, abgesehen vom Hauptkampf war da gar nicht so viel Potenzial auch da für die Kämpfer, die angetreten sind. Und dann eben der Hauptkampf hat mich wahnsinnig überrascht. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, der Decisionator macht das wieder auf die altbekannte Art Jimmy Rivera. Und
dann kam der Kick.
Ja, das ging dann relativ schnell. Und ja.
Muss ja auch wirklich sagen, 20 Siege in Folge und dann verliert er so schnell. Ja.
Ja, aber auch Siege gegen Uriah Faber und sowas, ne? Ich meine, Jimmy Rivera ist ein absolutes Biest. Gut, der hat sich jetzt den einen eingefangen. Wer weiß, wie das abgelaufen wäre.
Faber natürlich hat er zu einem Zeitpunkt besiegt, als dieser schon fast an seinem Karriereende war, ne? Muss man auch ganz deutlich sagen. Aber okay, sonst natürlich eine 20-Fight-Win-Streak ist schon grundsätzlich erstmal beeindruckend, ne?
Ja, definitiv. Ja.
Aber auch Marlon, wie heißt der, Moraes? Ja. Der hat auch keine Briefmarken gesammelt in der Zwischenzeit, ne? Ich meine, der hat auch gute Siege gegen Dodson und Sterling zuletzt.
Der ist ja Ex-Champion, glaube ich, ne?
Bei der World Series of Fighting, ne? Bei
richtig, der WSOF, genau. Ja. Kommt da nicht auch Gaethje her? Ja. Gaethje kommt doch da auch her, oder nicht?
Justin Gaethje?
Das wurde doch jetzt umgeändert im PFL, oder? Da kämpft ja jetzt auch der Bruder von Habib kämpft dort.
Ach so, das ist jetzt mehr World Series of Fighting. Aber ich glaube, Justin Gaethje ist da, der hat da...
Also mit Playoffs, so ein Playoff-System und so ein Kram, ne?
Okay.
Also ein bisschen anderes System als bei uns.
Ja, das stimmt schon. Das ist jetzt PFL.
Ja.
Das hat sich gewonnen.
Aber ja, der Kampf auf jeden Fall, der Hauptkampf hier Rivera gegen Moraes, das war natürlich jetzt für Rivera ein herber Rückschlag, ne? Ich meine, der war auf einem Weg zu einem Titelshot, muss man sagen. Ich glaube, der war auf 4. War er auf 4 oder auf 3? Ich weiß nicht genau.
4.
Vor dem Kampf? Auf 4. Ja, und mit einem Sieg hat er sich natürlich, wäre er dann ein heißer Kandidat gewesen auf einen Titelkampf, ne? Also. Ja.
Ja.
Das ist jetzt natürlich erstmal ein Bach runtergegangen jetzt mit der Niederlage.
Aber denkt ihr, er hätte den Titelkampf bekommen? Ich meine, schau mal, wann kämpft Cody Garbrandt gegen TJ Dillashaw? Im August? Und bis dann der Sieger davon wieder fit wäre, das wäre, dann würde
ja, aber
er
ja, das ist jetzt eben die Frage auch mit Moraes, ne, ich meine.
Ja, ja, okay, natürlich.
Ich finde aber
der auch, war, das der ist auch, eine der ganz merkwürdige. Der war ja auch nur knapp hinter
Rivera. Es war Platz 4, Jimmy Rivera gegen Platz 5, Moraes.
Also ich finde im Matchmaking dann im Bantamweight leider im Moment nicht gut. Wir hätten alle natürlich gern den Demetrius Johnson TJ-DJ-Kampf. Der findet nicht statt. Aber dass die dann Garbrandt also nochmal machen mit TJ, habe ich ein ziemliches Problem mit, weil Cruz da auch noch drin ist in dieser Diskussion. Also da hast du so eine Steinschere-Papier-Situation zwischen diesen drei Kerlen. Und jetzt kloppen sich TJ und Garbrandt nochmal und egal wer da gewinnt, dann gibt es noch einen dritten Kampf wahrscheinlich.
Nein.
Es sei denn, TJ dominiert ihn jetzt. So.
Und
was macht Cruz? Cruz hat den nächsten Kampf verdient, wenn er seinen nächsten gewinnt, auf jeden Fall. Und davon, ja, wer weiß, ob wir davon ausgehen können. Der sollte ja gegen Rivera kämpfen, auch zwischenzeitlich, ne?
Ich gehe fest davon aus, dass Cruz den Gewinner zwischen Dillashaw und Garbrandt kämpfen wird, weil gegen beide ja noch ein Rematch ansteht, ne? Also
ja, aber das, aber dann ist die Frage, was macht Moraes dann in der Zeit? Das ist ein Jahr hin, bis
naja,
er
ist ja so.
Title Shot
ja, kriegt. Gut, aber guck mal, es ist ja so, ich finde die Situation im Bantamweight, so wie sie jetzt ist, da stellt sie sich für mich so dar, dass da drei sind, die mindestens eine Klasse über dem Rest ist. Also ja. Garbrandt, Cruz, Dillashaw, dieses Trio, die sind einfach auf einem anderen Level, wie alle dahinter. So, und aber ich
finde
die
Situation bei Moraes?
Zwischen diesen dreien, warte mal ganz kurz bitte, zwischen diesen dreien finde ich jedes Matchup einfach total interessant. Also, sowohl sportlich, was als auch was die Fehde und so anbetrifft. Also und qualitativ ist das absolut High Level. Du hast normalerweise hast du ja in der Gewichtsklasse immer so einen, der so ein bisschen dominiert, der so ein bisschen über allen anderen steht. Aber hier sind es halt drei gleich. Und egal in welcher Konstellation die jetzt gegeneinander kämpfen, das ist immer alles möglich. Jeder kann gegen jeden von diesen dreien gewinnen untereinander. Und das finde ich total interessant. Also es ist halt nur so, dass die, wie gesagt, eine Klasse über dem Rest stehen. Und das macht es natürlich für den Rest, unter anderem eben auch für Rivera und Moraes, jetzt ein bisschen schwierig, ja.
Wobei, wenn man sich Moraes Resümee anschaut und dann das jetzt zum Beispiel mit Garbrandt vergleicht, der ist schon auch da in der Diskussion mit drin. Seine einzige Niederlage in letzter Zeit ist Split Decision gegen Rafael Assunção. Und Assunção gehört auch zur absoluten Spitze im Bantamweight. Der hat ja auch mal gegen TJ gewonnen. Ich glaube auch, das war eine Split-Decision, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und Assunção ist wirklich einer der allerbesten. Und ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist, warum da keiner Werbung für den macht. Aber der hat doch auch neulich einen tollen Knockout noch gehabt. Assunção macht alles platt im Bantamweight. Und das ist die einzige Niederlage in letzter Zeit von Moraes. Alles andere. Und dann hat er auch noch so viele K.O.s, das kriegt er auch noch hin. Und Garbrandt hat ja auch erst 12 oder
ja, gut, aber Garbrandt, 13
Kämpfe jetzt mittlerweile.
Ja, aber für Garbrandt zählt der Sieg gegen Cruz und vor allem die Art und Weise, wie er gewonnen hat, zählt das natürlich stimmt. Viel mehr als jeder das andere stimmt. Sieg. Ich meine, der hat ja den für fast unschlagbar gehaltenen Cruz nicht nur besiegt, sondern er hat ihn ja regelrecht vorgeführt teilweise. Also die Art und Weise war schon unfassbar beeindruckend. Auch Dillashaw hat er ja, bevor er selbst dann K.O. gegangen ist, zu Boden geschlagen. Dillashaw in der ersten Runde, glaube ich, schon. Und also Garbrandt ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ganz egal, was da in seinem Resümee steht. Für mich bleibt stehen die letzten Leistungen. Und das ist die gegen Cruz und die gegen Dillashaw. Und alle beide waren Weltklasse, absolute Weltklasse. Auch wenn er gegen Dillashaw verloren hat, letztlich. Aber
Stimmt, da hast du recht. Da hast du
also
recht.
Insofern ist Garbrandts Resümee, allein schon die beiden Kämpfe, sind schon gut genug, eigentlich ihn dort einzustufen.
Aber es ist interessant zu sehen, was bei Moraes noch sein könnte. Nur wahrscheinlich dauert das jetzt ewig, bis sich da irgendwas entwickelt.
Es ist, für mich
stellt ich glaube halt nicht, Frage, dass der direkt einen Titelkampf kriegt. Ich glaube, der macht noch was anderes vorher.
Für mich stellt sich halt die Frage, weil wenn jetzt Dillashaw und Garbrandt nochmal gegeneinander kämpfen um den Titel und dann Cruz sehr wahrscheinlich den Gewinner kriegen wird, Cruz ist für mich immer so ein kleines Fragezeichen, wie es mit ihm weitergeht, weil er halt auch sehr verletzungsanfällig ist. Das hat er in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Und er ist halt auch nicht
mehr der Jüngste. Der ist doch immer noch auf dem Weg der Besserung, oder nicht?
Ja, ich meine,
der hat sich immer, zuletzt den Arm gebrochen, ne?
Ach ja, der hat andauernd irgendwas und hat auch mehrere Jahre pausiert schon wegen Verletzungen. Hat auch ein bisschen Pech gehabt, glaube ich, teilweise, aber gut, sei es drum. Er ist nicht mehr der Jüngste, muss man klar sagen.
Ja, und, ist immer Pech ist, eigentlich.
Ne? Ist ein bisschen verletzungsanfällig und da muss man sowieso mal gucken, wie es dann weitergeht mit Cruz. Also da bin ich mir gar nicht so sicher.
Hat der denn einen Kampf irgendwie gescheduled? Ist da irgendwas am Horizont? Für Cruz? Für Cruz? Ja.
Puh, also nicht, dass ich wüsste, war ich mal so sein.
Weißt du
da was?
Carsten?
Über Cruz.
Ja.
Ja, ist da irgendwas angesetzt?
Nee, also er sollte, glaube ich, bei 2016 damals sollte er gegen Jimmy Rivera kämpfen. Aber wie
genau, sein, das war, ja.
Wie
und
sein
dann
jetziger,
hat er sich den Arm gebrochen, ne?
Wie sein jetziger. Nee, also ob ein Kampf geplant ist,
Aber dieser Armbruch, der ist doch jetzt, der muss doch verheilt sein. Wie lange dauert denn
sowas? Ja, ich meine, guck mal, seit wann ist Chris Weidman verletzt?
Ja, aber der hatte noch eine Operation da an seinem Daumen. Das war eine ganz komplizierte, stimmt. Und die erste eine hat sich noch irgendwie entzündet oder sowas.
Ja.
Das war nochmal eine andere Geschichte als
aber wann er jetzt wieder kämpfen wird, ich weiß nicht. Also, seinen letzten Kampf hatte er 2016, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, Ende 2016. Das war ja die Niederlage gegen Garbrandt, ja. Das war sein letzter Kampf, die Niederlage gegen Garbrandt, ja.
Dann wird da im Moment verhandelt. Oder die UFC weiß selber nicht, was sie gemacht hat. Die haben
also,
da,
wir können
also
jetzt.
Für mich haben sie es total in den Sand gefahren. TJ hätte stattfinden müssen und wird noch stattfinden. Das kann nicht sein. Also, wenn die beiden weiter gewinnen.
Das Problem ist,
dann passiert
DJ,
das noch.
kann nicht Pay-Per-Views verkaufen.
Ja, aber dann soll er doch auch mal einen Superkampf annehmen. Wenn er
ja, aber was bringt denn dieser Superkampf, wenn den keiner kauft?
Jeder kauft den. Alle haben Bock auf TJDJ.
Ja, aber auch alle haben Bock auf TJ Garbrandt.
Vor allem, wenn der noch ein Pay-Per-View ist mit Cyborg oder sowas.
Alle haben Bock auf Dominic Cruz.
Ja, aber das
ist... Ja, das ist halt... Es ist halt, guck mal, was hat
TJ... Verkaufen die halt wenig.
Okay, Moment. Wir einigen uns einfach, man kann es nie jedem recht machen, egal wie man einen Kampf ansetzt. Ich persönlich... Gesundheit.
Du kannst nicht sagen, DJ verkauft keine Pay-Per-Views, deswegen lohnt sich das für ihn nicht, wenn das der einzige Kampf ist, der sich für ihn lohnt. Das ist der beste Kampf. Er hat keine andere Option. Ja, aber die UFC will doch den Kampf.
TJ wollte den, glaube ich, nicht. Er hat sich rausgeredet mit seiner Verletzung.
TJ?
Ja.
Nein, TJ ist der Einzige, der da die ganze Zeit die Trommel schlägt für.
Na, ich könnte wetten, er hat abgelehnt, weil er seinen Arm verletzt hatte.
Also gesagt, was ich von TJ in Interviews gehört habe, ist immer, der Ball liegt bei DJ. Und DJ hat sich auch mehrfach dafür gerechtfertigt, warum er diesen Kampf abgelehnt hat. Oder zumindest, warum er den nicht... Also in den Anfängen war ganz klar, dass es bei DJ lag. Der hat ihn ja mehrfach abgelehnt, schon im Voraus. Dann gab es die Diskussion weiter, weil das der einzige Kampf ist, der Sinn gemacht hat. Und dann hätten sie Cruz und Garbrandt das Rematch machen sollen in der Zwischenzeit. Das hätte richtig schön stimmig wäre das dann rausgekommen.
Ja, TJ geht
runter.
Ich finde.
Ja, aber wie lange dauert das denn? Wir wissen nicht, wo Cruz ist.
Ich finde, das ist
irgendwo im Limbo. Und im
August. Das ist doch aber nicht schlimm. Also, dass TJ jetzt nicht stattfindet, finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil ich die Ansetzung Garbrandt-Dillashaw sportlich genauso interessant finde. Den Rückkampf. Und dazu kommt ja noch, dass hinter diesem Kampf ja auch noch eine gewisse Rivalität steht. Insofern ist er schon sehr gut zu verkaufen, glaube ich, der Rückkampf zwischen TJ und Garbrandt. Und ich würde den auch gerne sehen. Klar hätte ich auch gerne den Kampf TJ-DJ gesehen, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wenn er nicht zustande kommt, eben genau aus dem Grund. Weil TJ gegen Garbrandt 2 für mich genauso interessant ist.
Klar, aber dann muss Moraes eben ja an der Seite stehen, ne? Auf der Bank sitzen. Der hat jetzt nichts zu tun. Der
ist jetzt genau da.
In jeder anderen Gewichtsklasse wäre der nach einem Sieg in der Art und Weise über Jimmy Rivera jetzt der Nächste. Und hier geht's einfach überhaupt nicht.
Aber Garbrandt, nee, geht ja auch nicht, weil Garbrandt einfach vor ihm gerankt ist. Das ist ja ganz klar. Also er kann jetzt höchstens vielleicht gegen Cruz kämpfen. Das wäre eine Option. Und der Sieger bekommt dann den Sieger zwischen TJ und Garbrandt.
Stimmt, das wäre eben eine Option. Jetzt, wenn Cruz keinen Kampf...
Das wäre eine Option, wie Moraes jetzt trotzdem sich auf höchstem Level, auf höchstem Niveau weiter beweisen kann, ohne Titelkampf.
Ja, und für Cruz ein absolut würdiger Einstieg wieder.
Ja, auch ein bisschen Wegweiser für Cruz, glaube ich. Hält mein Körper das jetzt nochmal durch? Oder wie schaffe ich jetzt den Weightcut mit meinem geschundenen Körper? So viele Verletzungen. Wie geht's jetzt weiter? Ja. Also ich glaube, das wäre ein ganz guter Gradmesser für Cruz auch, wie es weitergeht jetzt.
Ja, das könnte man machen. Moraes gegen Cruz, Garbrandt TJ
und die Sieger
gegen DJ gegen wen kämpft er dann nochmal? Gegen Cejudo, ne?
Cejudo schon wieder, sinnlos, aber gut. Ja, aber es ist halt echt nichts Besseres da unten, ne? In
Flyweight. Ja, aber
wen willst du sonst gegen DJ kämpfen lassen dort?
Ich weiß es doch auch nicht. Ich verstehe auch, dass er Angst hat, dass TJ das Gewicht nicht schafft. Aber komm, wir wollen das alle sehen.
Also TJ selbst ist sich da ja sehr sicher, dass er das schafft. Also er sagt ja selbst, er würde es ohne Probleme hinkriegen.
Ja, ich glaube ihm das auch. Aber DJs Ecke ist da wohl nicht so...
Ich habe da auch ein bisschen... So mit. Also ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen den Eindruck, dass DJ da so ein bisschen den Schwanz einzieht, weil er seinen alleinigen Rekord gefährdet sieht.
Ist er jetzt nicht gerade. Ich möchte ihm den Vorwurf gar nicht unbedingt machen, aber ja.
Doch, also. Ich schon. Ich möchte ihn dem schon machen, weil das. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt gleich mit GSP, mit den meisten Titelverteidigungen oder ist er schon sogar Erster?
Ja, aber die meisten Titelverteidigungen hat doch Silver, nicht GSP. Oder haben die beide gleich viele? Ja, also Silvers Rekord hat er geknackt. DJ ist jetzt Rekordhalter auf jeden Fall. Mit dem Kampf gegen Dings.
Ist das
mit diesem Suplex-Armbar, da hat er den Rekord gebrochen, soweit ich weiß.
11, eingestellt, oder?
Nee, ich glaube, da hat er ihn gebrochen. Deswegen war das so besonders.
Aber in irgendeiner Kategorie ist doch GSP noch vor ihm, glaube ich.
Und warte mal, ich habe hier bei mir auf meinem Kanal die Rekorde. Ich schaue das eben einfach nach. Ja, ich hatte auch den Eindruck, für die meiste Zeit, also, dass DJ da irgendwie sich Sorgen macht.
Also die meisten Wins, die meisten Wins in einem Titelkampf hat Georges St-Pierre mit 13 Siegen.
Genau, aber er DJ hat auch eine Niederlage dazwischen.
Ja, es geht ja nicht um, es geht um die meisten Siege, ist doch egal.
Genau, und das meine ich. JSP hat nämlich 13,
so.
DJ hat 12 und Anderson Silva hat 11.
Nee, beide haben 11.
Ich dachte, also
Silva, winning streak. Silva und DJ haben beide 11.
Ich dachte, es geht um die winning streak, weil das immer DJ, das ist, wo, DJ hat 12. Worüber die Leute...
Longest winning streaks ist Anderson Silva auf Platz 1. Moment, jetzt lass mich doch mal ausreden. Longest winning streaks ist Anderson Silva auf Platz 1, GSP auf Platz 2, geteilt mit John Jones und mit Demetrius Johnson. Alle haben 13.
Aber, du hast aber gesagt, die meisten Wins, nicht die längste Streak. Und die meisten
so, Wins vorhin waren es die meisten 13. Wins, genau, vorhin waren es die meisten Wins in einem Titelkampf. Da ist GSP da Platz 1. So, und jetzt also geht es um die longest winning streak. Es geht nicht um die longest winning streak mit einem Titel, sondern einfach die longest winning streak. Und da ist Anderson Silva Platz 1.
Ja, und, in der Kategorie mit den meisten Siegen überhaupt in Titelkämpfen ist GSP auf 1, nämlich mit 13. Ja. Und DJ ist genau hinter ihm mit 12. Und das ist ja das, was ich meine. Mit 12. Nee, DJ hat die meisten, was die Siege in Titelkämpfen, nicht die Titelverteidigungen, sondern die Siege in Titelkämpfen.
Ja.
Das ist ja nicht das Gleiche.
Ja, die meisten Siege in a title bout.
Da der 11.
Ja, hab ich hier aber 12 stehen.
Auf welcher Seite bist du?
Na, ich bin hier auf der Wiki-Seite.
Ich auch?
Wo bist du denn? Ja, und hier steht,
ja, ich auch.
In der Title Bout, All Fighters, steht bei
Demetrius
Johnson 12 Siege.
Hä?
Ja.
Ich schick's mal WhatsApp.
Bei mir steht auch 11, Remo.
Also ich weiß nicht, ich schick's dir auch mal rüber.
Vielleicht haben die das, nee, das kann ja nicht sein, dass sie das nicht aktualisiert haben.
Vielleicht müssen wir unser Cash erneuern.
Also, aber okay, tut mir leid, ich dachte, du redest über die Winning Streak als
Champion. Ja, es hat jetzt aber keinen Sinn, über was wir hier philosophieren, also.
Naja, doch, das ist nämlich ganz entscheidend, weil das ist ja der Punkt, den ich meine. Dass Demetrius Johnson mit einem weiteren Sieg in einem Titelkampf jetzt mit dem nächsten, eben zumindest laut dieser Statistik, die ich hier vor mir habe, und so weiß es auch, mit GSP gleichziehen könnte. Und
die Sache ist die, zwar steht er dann im Geschichtsbuch, aber jeder wird ganz genau wissen, dass GSP hatte sehr, sehr harte Kämpfe. Demetrius Johnson hat da unten einfach nicht die harten Gegner.
Ja, du, das weiß in 50 Jahren keiner mehr, wenn sich einer in 50 Jahren diese Statistik anguckt.
Ja, in 50 Jahren ist Demetrius Johnson schon auf Platz 10 abgerutscht. In 50 Jahren.
Weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher.
Also ich denke jetzt schon, dass in den nächsten 50 Jahren der Rekord von Georges St-Pierre oder dann Demetrius Johnson geknackt sein
wird. Weiß ich nicht, weil ich glaube, die Leistungsdichte wird immer höher, jetzt mit fortschreitender Entwicklung des Sports. Also ich glaube, es wird immer schwieriger, solche utopischen Zahlen zu erreichen, glaube ich. Und nicht leichter, schwieriger.
Ja, vielleicht gibt es die UFC ja gar nicht mehr in 50 Jahren.
Na, vielleicht schaffen die dann alle nur wie im Schwergewicht 3 Titelverteidigungen und dann war es das schon wieder.
Ja, also so ähnlich.
Wie gesagt, es ist, aber...
Nehmen wir mal an, auf DJ kommt jetzt Dominic Cruz, Cody Garbrandt und TJ in Reihenfolge auf ihn zu. Ja. Irgendwann verliert er, also einen von denen verliert er bestimmt, zumal er ja schon gegen Cruz verloren hat einmal.
Er hat einfach Fliegengewicht, oder?
Also Strohgewicht gibt's nur bei den Frauen, soweit ich weiß.
Ja, ah, okay. Ja.
Dann ist es Fliegengewicht. Er hat das schon alles besiegt. Wen soll er noch besiegen?
Ja, das stimmt. Ja, eben TJ. Sind wir alle so...
Das meinte ich ja vorhin mit Cejudo. Wen willst du ihm sonst denn noch vorsetzen? Da ist doch gar keiner mehr.
Eben.
Das ist ja das Problem.
Ja, man muss halt jetzt wirklich im Fliegengewicht schauen, wer da auf die Karte kommt. Ich hoffe, die haben ordentlich Flyweight Bouts in der Contender Series. Denn da kannst du ein bisschen Hype generieren. Das gucken die Leute. Mit einem guten Finish.
Hm. Aber gut.
Gut.
Ja.
Ja. Naja, das Problem hat auch Shevchenko, obwohl sie noch nicht mal Champion ist. In der Gewichtsklasse ist auch nichts los.
Ist ja aber auch eine neue Gewichtsklasse.
Ja?
Ja. Die wurde letztes Jahr mit einem Staffelfinale von Ultimate Fighter erst eingeführt.
Mhm. Was ist denn mit Rivera? Schafft der das nicht runter? Der ist doch nicht so groß. Das wäre doch was.
Ja, aber warum sollte er das machen? Der hat doch ganz andere Ambitionen. Also warum sollte er jetzt da runtergehen? Für ihn steht da jetzt erstmal der Weg nach oben an in seiner Gewichtsklasse. Das ist ja, worauf er hinarbeitet. Also, jetzt hat er halt erstmal einen kleinen Rückschlag erlitten. Aber gut, dann muss man jetzt halt wieder, wie sagt man so schön,
runterfischen
und weiter geht's.
Ja. Ja, ich glaube auch, sein großer Kopf ist schon so 60 Kilo schwer, das. Da kann man gar nicht mehr viel dran ändern. Ja, aber das stimmt, da ist dann auch wieder dasselbe Argument, ne, von DJ. Warum sollte er den Kampf annehmen dann?
Aber gut.
TJ-Kampf will, selbe Gefahr.
UFC 225?
Oh ja, da freue ich mich schon. Und wisst ihr, worauf am meisten eigentlich?
CM Punk natürlich, auf wen denn sonst?
Ja, ja, und abgesehen davon noch auf jeden Fall auf Arlovski Tuivasa, da freue ich mich schon seit Wochen drauf. Also
ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass Yoel Romero endlich seinen verdienten Gürtel bekommt.
Ja, wir werden sehen. Also Ruby Whittaker hatten wir schon mal besiegt. Schauen wir mal, wie es läuft. Aber ich bin auch gespannt auf
das mit dem kaputten Knie.
Auf Dos Anjos gegen Covington.
Also ich bin auf alles gespannt eigentlich. Also die 225 Card, mal die Weigh-ins abwarten, aber da sind so viele Mega-Kracher. Holly Holm.
Die kannst du wirklich von den Prelims an durchweg gucken und hast immer Unterhaltung, das ist wirklich so. Also die Card bis runter zu den Prelims ist wirklich top gesetzt.
Hä, wie merkwürdig, du hast ja recht, Remo, mit den 12 Siegen.
Ja.
Aber bei uns ist das nicht.
Komisch.
Ja.
Ja, so steht's bei mir.
Ja, aber guck mal,
sei es drum, das ist jetzt auch Erbsenzählerei. Ich denke halt, dass er einen seiner Rekorde gefährdet sieht, wenn er gegen TJ kämpft, weil die Wahrscheinlichkeit, gegen TJ zu verlieren, eben viel, viel höher ist, als jetzt beispielsweise gegen Cejudo.
Ja. Da ist aber dann auch die Schande nicht mehr da.
Ich will nicht schämen. Jungs, das Thema hatten wir doch.
Ich rede gerne darüber.
Ja, aber das Problem ist, es gibt bei so einer Diskussion kein Ende. Es gibt ja nicht richtig oder falsch. Wir würden nur immer wieder wiederholen. Ich sage, hey, ich denke, dem geht's vielleicht gar nicht drum. Dann sagt der eine, doch, dem geht's drum. Und der andere sagt, nee, es geht um was ganz anderes. Und das wiederholen wir immer. Ja. Ist ja nicht so, als ob wir jetzt...
Lass uns mal zu 225 gehen wieder zu gerade. Da waren wir gerade stehen geblieben. Also da ist echt... Dos Anjos gegen Covington. Ich hoffe natürlich, dass Covington den Arsch versohlt bekommt von Dos Anjos, ehrlich gesagt. Was für mich aber auch interessant sein wird zu sehen, ist Holly Holm gegen Megan Anderson, weil Megan Anderson ja schon vorgesehen war als Gegnerin für Cyborg. Und ich glaube, durch eine Verletzung von Anderson ist es dazu letztendlich nicht gekommen. Und jetzt bin ich gespannt, wie die sich schlagen wird gegen Holly Holm. Also man kann sagen, man will, Holly Holm hat halt relativ viel von mir aus Holm. Relativ viele Niederlagen jetzt in letzter Zeit, aber eben auch, man muss halt auch schauen, gegen wen, ne? Das ist halt auch keine Schande. Und für Holly ist es für mich so einer der letzten Strohhalme, um noch im Rennen zu bleiben. Jetzt gegen Megan Und für Megan Anderson ist es für mich so eine Art Eintrittskarte in die UFC jetzt. Also sie kann sich jetzt mit dem Sieg gegen Holm, kann sie sich wirklich jetzt für die UFC empfehlen, ne? Und da wollen wir mal schauen, das wird interessant sein zu sehen.
Für beide ein wichtiger Kampf.
Auf jeden Fall, für beide Wegweisen, ja, für die einen nach oben, die anderen nach unten.
Worauf ich mich auch freue. Ja, Leon
muss auf jeden Fall mal jetzt einen Sieg holen nach 4 Niederlagen. Ne?
Worauf ich mich auch freue, Overeem gegen Curtis Blades. Curtis Blades ist ja ein guter Wrestler. Ja. Hat ja auch gegen Markant gekämpft, richtig?
Ja, hat ihn aus. Hat er ihn ja. ausgenockt? Nee, ne?
Nee, er hat ihn ausgerestelt.
Aber dann hat er die Entscheidung gewonnen? Oder wie lief
ja, der Kampf? Also er hat den Kampf gegen Curtis Blades gewonnen. Gegen Markant.
Aber Markant hat ihm einmal ordentlich auf die Schnauze gegeben.
Genau, er hatte Niederschlag, aber dann hat Curtis Blades gemerkt, okay.
Genau.
Er kommt im Stand-up nicht weit gegen Markant. Er braucht jetzt sein Grappling, sein Wrestling ja. und hat dadurch dann auch gewonnen.
Ja, stimmt.
Ja, und, das wird auf jetzt, jeden Fall. Ja.
Und ja. jetzt Curtis Blades gegen Overeem. Spannendes Matchup. Also, Overeem ist ja, wenn ich richtig weiß, immer noch Platz 2 im Heavyweight. Was ich auch komisch finde, und das muss ich jetzt einfach sagen, können wir gleich wirklich gerne darüber diskutieren. Natürlich verkauft ein CM Punk viele Pay-Per-Views, aber ist mir scheißegal. Nummer 2 im Heavyweight hat nicht in den Prelims zu kämpfen, wenn irgendein 0-1 ehemaliger Wrestling-Star in der Maincard kämpft. Und dieser Wrestling-Star hat in meinen Augen auch nichts auf dem Poster zu suchen. Ich weiß nicht, wie viele jetzt aufgrund von CM Punk diesen Pay-Per-View kaufen. Aber viele, die ihn beim ersten Mal gekauft haben, kaufen ihn kein zweites Mal, weil sie gesehen haben, wie grottenschlecht CM Punk doch war. Und meinetwegen kann CM Punk verlieren und nie wieder in der UFC auftreten, weil er schadet dem Sport. Nummer 2 im Heavyweight kämpft in den Prelims, damit CM Punk in der Maincard kämpft. Absolut ja. unnötig und falscher Ansatz in meinen Augen.
Sehe ich genauso eigentlich. Also es ist ja nicht nur Overeem. Es ist auch, wenn du die Karte mal weiter runter gehst, du hast Curtis Blaze, du hast Carla Esparza, ehemalige Champion, du hast Claudia Gadelha, ehemalige Top-Contender, du hast Ricardo Lamas, du hast Rashad Evans, auch ehemaliger Champion, du hast Sergio Pettis, Joseph Benavides, Clay Guida, Charles Oliveira, alle in den Prelims und CM Punk ist auf der Maincard. Also das will mir auch nicht in den Kopf gehen.
Geld. Ja, Geld.
Ja, natürlich Geld. Ja,
ich würde es vielleicht Leistung verstehen. Kann's ja nicht sein, ne? Ich würde es verstehen, ja. hätte er beim ersten Kampf was abgeliefert, aber in den Rear Naked Choke reinrennen ist halt ein
Nö, ich finde das gar nicht so schlimm. Also für mich gehört er da auch nicht hin. Zumindest nicht. Ich fände es okay, wenn die Prelims lahm wären mit lauter No-Names, aber auch da kann man dann immer sagen, oh, aber der eine da, den kenne ich.
Ich glaube aber, er hat. Nur,
ich finde das nicht so schlimm und ich finde auch nicht, dass du sagst, dass er dem Sport schadet. Das finde ich ist überhaupt nicht wahr. Wenn er jetzt einmal da kämpft und dann sagt, doch nichts für mich, und dann verschwindet er wieder, dann mögen die. Aber allein, dass er nochmal antritt, dass er nach so einer Blamage nochmal versuchen möchte, finde ich, ist die richtige Einstellung ja. für CM Punk. Und wir haben ihn jetzt im Stand-up noch überhaupt nicht gesehen. Er wurde direkt zu Boden geworfen, das von einem absoluten Killer wie. Wie heißt er noch?
Mickey Gall.
Mickey Gall, richtig.
Mickey Gall war das, ja.
Genau, und ja. also, wer hätte da nicht am Boden gegen ihn verloren, ne?
Ja, Vincent, der Vorwurf an der Stelle geht ja auch nicht möglich. An CM Punk. Der Vorwurf geht auch nicht an CM Punk. Ihm kannst du keinen Wurf machen. Natürlich nimmt er das gerne an. Der Vorwurf ist halt an die verantwortlichen Matchmaker. Ja.
Also ich glaube, halt, CM Punk.
Naja, ich will das selber, nur auftrennen, hat weil Carsten von sagte, CM Punk sei schlecht für den Sport. Das
naja, findest du ein 222 Millionen Transfer zu PSG ist nicht schlecht für den Fußball?
Na, die Entscheidung, CM Punk auf die Maincard zu packen, schon, aber CM Punk an sich finde ich ist nicht schlimm. Ist nicht schlecht für den Sport. Die Entscheidung, ihn da jetzt zu platzieren, das stimme ich zu. Da gehört er nicht hin.
Es ist halt so, ich finde das. Nicht nur das, dass er auf der Maincard ist, eigentlich traurig, sondern dass er überhaupt in dieser Position so ist in der UFC, weil du musst mal schauen, du hast so viele Leute, schau dir mal die ganze Contender-Series und all das an, du hast Leute, die wirklich seit ihrem 6., 7. Lebensjahr Kampfsport betreiben und die seit 10, 15 Jahren darauf hinarbeiten, sich durch kleine Promotions vor 100 Zuschauern prügeln, für lau, oftmals auch noch, um irgendwann mal die Chance zu haben, in der UFC zu landen. Und dann hast du jemanden wie CM Punk, der bis vor, ich weiß nicht, jetzt müsste ich lügen, vor 2-3 Jahren, ich weiß nicht, noch in einem WWE-Ring stand und nicht annähernd diese Geschichte hinter sich hat beim MMA. Und der wird sofort dort in die, also nicht nur auf die Maincard katapultiert, sondern und überhaupt kriegt einen UFC-Vertrag, wovon andere, die sich seit 15 Jahren den Arsch aufreißen in kleinen Veranstaltungen, nur träumen können. Und das finde ich halt nicht in Ordnung.
Also nicht mal Brock Lesnar hat direkt seinen ersten MMA-Kampf bei der UFC bestritten. Der hat irgendwo in Japan gekämpft als erstes.
Ja, ist jetzt erstmal ein fürchterlichen Standard. Die Amerikaner arbeiten ja durch Precedent. Das heißt, wenn die einmal irgendwas entscheiden, dann eröffnet das den Weg, das immer weiter so zu machen. Und wenn sie dann so ein, ja, eben Leute mit einem Kampf oder zwei Kämpfen im MMA auf die Maincard packen können, dann ja, ist das beunruhigend für die Zukunft, weil das heißt, dass sie das weitermachen können.
Es heißt einfach, dass das Pay-Per-View über, dass diese Verkäufe über dem sportlichen Aspekt stehen. Und die Sache ist ja die, sie verärgern genau damit die regelmäßigen Zuschauer, weil die UFC lebt nicht durch einen CM Punk, sondern durch die Hardcore-Fans, die sich jeden Pay-Per-View kaufen. Und die will man nicht verärgern.
Ja, dieser CM Punk-Move ist halt so ein Casual-Magnet.
Also das, ja, genau, ist halt, so Mainstream-Ding genau halt. Ja.
Ja. Und nochmal ganz kurz wegen deinem Vergleich mit Brock Lesnar. Man darf natürlich auch eins nicht vergessen bei Lesnar. Er war ja schon, bevor er in dem Wrestling-Ring stand, war er ja schon ein Top-Level-Ringer. Also es ist ja nicht so, dass er da in Kampfsportarten überhaupt keine Ahnung hatte.
Ja, das stimmt.
Oder völlig unbedarft war, sondern er war ja vorher schon ein Ringer auf höchstem Niveau, das muss man mal sagen. Ne?
Also Footballspieler so, auch.
Footballspieler auch. Ist ja nicht so, dass er direkt vom Wrestling-Ring völlig ohne irgendwelche Ahnung ins Oktagon gestiegen ist. Ja. So war es ja nicht. Aber so ist es bei CM Punk.
Und er wurde Champion.
Dann hast du jemanden wie Mickey Gall, der natürlich sein Leben lang Kampfsport betreibt, Jiu-Jitsu Black Belt ist, glaube ich auch, und ganz viele andere Sachen.
Ich glaube noch nicht.
Brown Belt muss da zumindest mindestens sein, bin mir ziemlich sicher.
Ja, Brown Belt, glaube ich.
Und der genau diese Geschichte hinter sich hat, die ich vorhin beschrieben habe, der durch kleine Promotions sich Step by Step immer weiter nach oben gearbeitet hat. Und so eine Erfahrung an Kampfsport und so, das kannst du nicht innerhalb mit 2 Jahren Training bei CM Punk, kannst du das einfach nicht skippen. Das geht nicht. Ja. Und dann kommt eben sowas dabei raus, wie der Kampf gegen Gall, wo du total untergehst.
Brown Belt ist er.
Brown Belt, ja, okay.
That being said, all das, ich glaube, wir haben da dieselbe Meinung. Der gehört da nicht hin. Das ist beunruhigend, was die da machen, dass sie das Geld so weit über den Sport setzen.
Wisst ihr, was mich auch aufregt?
Sorry, nichtsdestotrotz habe ich irgendwie ein bisschen Bock auf den Kampf.
Also, wisst ihr, was mich auch aufregt?
Was denn?
Es ist ein bisschen off-topic, aber was ich absolut nicht mag, Entschuldigung, falls das jemanden betrifft, der jetzt zuhört, ich meine es nicht persönlich, aber diese Wrestling-Fans, die jetzt stundenlang drüber philosophieren, wie sich CM Punk in seinem zweiten Kampf machen wird.
Weil wieso regt dich das auf?
Aber nicht, es regt mich auf, aber doch, es regt mich auf, weil es absolut unnötig ist. Das ist so, als ob ich jetzt Fußballfan bin und sehe, was weiß ich, Thomas Müller spielt auf einmal bei Golden State Warriors. Und dann philosophiere ich doch auch nicht, wie gut wird Thomas Müller sein? Ich bin doch Fußballfan, ich habe doch keine Ahnung vom Basketball.
Ach so, du meinst die Leute, die keine Ahnung vom MMA haben,
dass die
Wrestling jetzt seine MMA-Karriere voraussagen.
Dass sie Nacht MMA-Experten geworden sind.
Ja, und ist ein freies Land, man, meine Güte.
Ja, ich sag doch.
Haben sie halt nicht recht, dann kriegt er halt nochmal auf die Fresse. Das.
Nee, die kriegen halt ein Dislike, aber gut.
Also ich weiß nicht, ob CM Punk nochmal auf die Fresse bekommt, denn sein Gegner Mike Jackson ist nämlich auch bei 0-1, wenn ich das richtig sehe. Also er hat die gleiche Bilanz.
Ja, ich bin ja auch kein CM Punk Hater, was MMA angeht. Der hat gegen Mickey Gall verloren am Boden. Ja, gut, klar hat er das. Natürlich hat er das. Ich weiß aber nicht, wie er zu Fuß sich machen wird. Das kann ja sein, dass er, und wenn er die Takedown Defense ein bisschen weiter trainiert.
Also ganz ehrlich, das ist wieder eine unbeliebte Meinung, aber ich finde, wenn man schon CM Punk einen Kampf geben will gegen irgendeinen unerfahrenen MMA-Fighter, sage ich mal so, dann hätte man, haltet euch fest,
Dennis Siver.
Nein. Komm, hör auf, Dennis Siver besiegt GSP, CM Punk hat keine Chance.
Ja, das stimmt wohl.
hätte man wirklich ohne Scheiß CM Punk versus Floyd Mayweather.
Übrigens, wisst ihr, gegen wen Mike Jackson seine eine Niederlage einstecken musste?
Gegen wen?
Gegen Mickey Gall.
Echt?
Ist das nicht witzig? Alle beide gehen mit 0-1 ins Octagon und beide haben ihre Niederlagen gegen Mickey Gall.
Und der Sieger bekommt sein Rematch, oder wie?
Also da brauchen die aber noch eine Weile.
Das fällt mir jetzt erst auf.
Die versuchen es jetzt immer wieder an Mickey Gall.
Was ist eigentlich mit dem? Der hat doch letztens gekämpft, oder? Hat verloren, glaube ich.
Hat er aber verloren. Hat aber einen guten Kampf geliefert, muss man sagen. Ich habe das gesehen.
Aber gegen Randy Orton. War das nicht ein recht blutiger Kampf? Ich habe ihn irgendwie mit so einem Pedoschnauzer und viel Blut im Gesicht in Erinnerung.
Ja. Der Schnauzer, genau.
Hat er den per Stoppage verloren oder Entscheidung?
Nee, das war eine Entscheidung, aber es war auf jeden Fall ein harter, blutiger Kampf. Naja, also das war wirklich. Das war mal eine richtige Bewährungsprobe für Mickey Gall. Und ist halt ein guter Typ, ne? Der hat wirklich was auf dem Kasten auch. Und da muss er halt aus der Niederlage jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, ne? Mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
Ja. Also ich persönlich denke, wenn CM Punk nochmal verliert, was ich nicht glaube, man hat ihm bewusst einen 0-1 Gegner gegeben. Und wenn er verliert, dann war es das.
Die haben ihm den ja gegeben, weil die sich nicht mögen oder irgendwas ist da. Da ist ja noch irgendeine Geschichte zwischen den zwei. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wer Mike Jackson ist. Aber der kommt ja auch irgendwo her.
Hä, ist es nicht so ein Sänger gewesen?
Ich habe absolut keine Ahnung.
Nee, wegen Michael, egal. Egal,
komm. Ach so.
Egal.
Ach, Carsten. Egal. Das ist das Niveau, Carsten.
Hä?
Das ist das Niveau.
Egal, komm, ist okay.
Ja, und das
gut,
ist halt,
weiter geht's
ist,
jetzt. Wir ja, machen und, jetzt aber schon Tai Tuivasa Arlovski.
Dann ist es ja auch nicht nur CM Punk, der da mit 0-1 auf der Maincard steht, sondern Mike Jackson mit der gleichen Bilanz, ne? So ein Kampf auf der Maincard, ist doch
witzig, weil alle sind gespannt, weil alle wissen, der Verlierer fliegt von der UFC. Das macht doch gerade den Nervelkitzel aus.
Ist nicht Mike Jackson überhaupt, ist der überhaupt Teil der UFC? Na gut, muss er ja, wenn er
Ja, also wenn Gold, er da kämpft.
Es sei denn, Mickey Gall hat ihn irgendwo anders mal. Ja, egal, lass uns mal andere Kämpfe besprechen. Wir geben dem jetzt viel zu viel Aufmerksamkeit.
Ja, aber gut, wie gesagt, ich mag es nicht, wenn die Nummer 2 im Schwergewicht auf einmal in den Prelims läuft und ich mag es nicht, wenn Mainstream-Wrestling-Fans auf einmal zu MMA-Experten mutieren. Aber ich muss sagen, es freut mich natürlich, dass die sich dann für MMA interessieren. Und manche auch durch ihre große Reichweite den Sport beliebter machen. Aber was ich wirklich sagen muss, ich habe ein Video gesehen, da reden die 2 Stunden lang über CM Punks ersten UFC-Fight. Und es waren Wrestling-YouTuber, die nur Wrestling machen. Hab's mir nicht angehört, aber ich verstehe nicht, wie man ich könnte jetzt als Fußballfan nicht 2 Stunden lang über Robert Lewandowskis NBA-Debüt unterhalten.
Klar, du würdest die ganze Zeit über Fußball reden. Das ist wahrscheinlich, was die gemacht haben.
Aber was bringt, warum sage ich dann an so Prognose und so Zeug?
Ich habe keine Ahnung.
Vor allem, wie will man aufgrund von Wrestling, also wir reden jetzt vom Entertainment, nicht vom Ring, wie will man überhaupt aufgrund von Wrestling eine MMA-Prognose abgeben? Aber gut, komm, das ist ein anderes Thema. Ich bin selber Wrestling-Fan, also bitte jetzt nicht dran stören, dass ich hier über Wrestling herziehe. Ich bin aufgewachsen mit dem Undertaker und Eddie Guerrero.
Nee, und wie sind die so drauf? Du bist mit denen aufgewachsen, das ist ja cool. Sind die nicht viel älter als
du? Ja, aber immer noch jünger als du. Und,
ja, das ist ja keine Kunst.
Nee, Spaß, Kevo. Hab dich lieb. Und wie gesagt, komm, egal, nächstes Thema. Gut, Arlovski gegen Tai Tuivasa. Arlovski ist hungrig. Der hat jetzt 2 Siege, glaube ich, in Folge. Der Pitbull. Ich glaube, der ist echt hungrig, aber Tai Tuivasa ist auch auf dem aufsteigenden Ast.
Ja. Die sind beide hungrig.
Die sind beide hungrig, ja.
Vor allem Tuivasa.
und ja, nur ja. Ein.
Wow. Hier ist der Hungrier Fighter, kennt man ja.
Und nur einer wird aber als Sieger rausgehen. Ich persönlich denke, ich weiß nicht, Arlovski.
Du denkst Arlovski? Ich denke das nicht.
Ich auch nicht, ich tippe eher auf.
Also nach 9 K.O.s oder sowas in Folge, die Taito Iwasa hat, und dann mit dem fucking Flying Knee, der Typ ist viel zu fett dafür, der kann das sowas halt. Wie schafft er das sowas überhaupt?
Ja. Du musst dir aber halt vorstellen, wenn dieses Knie landet, boah, dann scheppert's.
Ja, das haben wir ja gesehen, Taito Iwasa haut die, links und rechts haut er alle weg im Moment.
Also ich denke der...
The sky is the limit.
Ich denke der, das Zünglein an der Waage... werden die Nehmerfähigkeiten sein von beiden. Und da, denke ich, hat Tui war da doch schon die Nase vorn. Ne? Also Arlovski hat da wirklich ein Glaskind, muss man ja schon sagen. Hat er ja immer wieder bewiesen. Ja. Und Tui Vasa, also austeilen können beide, das ist ja unbestritten. Die Frage ist halt, wer kann mehr einstecken?
Ich meine, schau mal, gegen wen hat Tai Tui Vasa
ja,
denn bis
natürlich.
Jetzt gekämpft?
Klar.
Gut, aber, das ist wahr, aber der haut ja eben auch alle innerhalb von 2-3 Minuten
ja,
aus dem Ring.
Ja, aber die sind nicht so und erfahren, muss, die sind nicht so
ja,
erfahren
okay,
wie ein André Arlovski.
Das ist wahr, aber Tui Vasa muss nur einen oder zwei, der muss nur einen vernünftigen Schlag landen können und Arlovski ist, naja, also Arlovski kann das nicht unbedingt alles einstecken, was der austeilen kann. Und der
ja,
muss
aber,
da eben nur einmal erwischt werden. Das ist
aber
jetzt nicht
wir?
Unbedingt.
Das, ist, jetzt
das ist so, die Leute haben zu Stipe Ngannou dasselbe gesagt. Die haben in der ersten Runde gesagt, ja, wenn der sich treffen lässt, Stipe, dann ist vorbei, ne? Und das mit Overeem Ngannou war ähnlich gut. Stipe hat dann Wrestling benutzt und so, das wird Arlovski wahrscheinlich auch nicht machen. Aber da ist eben die Gefahr, wenn der sich einmal erwischen lässt in der
ja,
ersten
du.
Runde, was jedem passieren kann, dann ist Arlovski möglicherweise
Moment.
Schon raus.
Aber
dann
jetzt
ist
kommt
vorbei.
Wieder dieselbe
mal,
Frage
mal,
auf
mal,
wie bei...
Stopp mal, Moment, lass mich da ganz kurz mal einhaken, bitte. Weil du gesagt hast, der wird's im Stand-Up, warum soll er das Ding nicht zu Boden kriegen? Das wäre doch das Schlauste, was er machen kann. Ich glaube, Arlovski ist auch Sambo-Champion gewesen, oder? Also der ist am Boden schon echt gut eigentlich.
Samba.
Jetzt im Vergleich zu einem reinen Striker. Also Arlovski ist glaube ich auch, ist glaube ich auch Sambo-Champion, ja, ja. Ich denke schon.
Okay.
Also
ja, stimmt.
Warum
das
soll
kann
er
dann möglicherweise machen?
Warum soll er das dann nicht zu Boden? Warum soll er das nicht zu Boden bringen? Aber erfahrungsgemäß.
Also, ich weiß nicht, ob er
das
will.
Stand stattfinden.
Ja, eben. Ja. Also
ich sag
das
ja, erfahrungsgemäß
nicht so
wird das Ding trotzdem im Stand wahrscheinlich, ja. Für mich wird auch interessant sein zu sehen, wie Tui Vasa sich schlagen kann, wenn es mal über die erste Runde hinausgeht. Der war bis jetzt noch nie in der zweiten Runde. Also
genau, wenn der
Arlovski
wenn da,
ist Brown Belt im Brazilian Jiu-Jitsu.
Ja.
Wer?
Und International Master of Sport in Sambo.
Ja, okay. Meine ich ja, genau. Also der ist am Boden, ist doch schon ganz gut. Das sieht man nur nie. Das sieht man nur nie. Das kommt ja nie zum Tragen, weil er meistens halt im Stand-Up kämpft.
Ja, das ist eben genau die... Das
ist bei Cyborg das Gleiche.
Ach so, ja.
Also Cyborg
ja,
ist auch auf dem Boden eine Maschine.
Ja, Cyborg macht ja sogar ganz strikte, reine Jiu-Jitsu-Tournaments. Hat er schon mitgemacht und auch gewonnen teilweise, ne? Also, ich glaub,
aber bei Cyborg ist das so ein Ding, die braucht das ja eigentlich nicht, ihr Ground Game. So, die
ja,
macht ja
Arlovski,
auch alles so
Arlovski
platt, ne?
Ja meistens auch nicht.
Ja, aber
Arlovski
guck mal, das
ja,
Problem
okay,
ist,
aber
das Problem ist, was, wenn sie
Arlovski
dann mal gegen
ist immer
eine kommt?
In Gefahr, das ist das Problem.
Aber was macht denn Cyborg, wenn eine kommt und sie zu Boden wirft, dann braucht sie diese ja. Ground Skills schon. Aber was
genau,
ich vorhin noch
das
sagen wollte,
eigentlich selten, ne?
Was ich vorhin noch sagen wollte, man stellt sich bei Taito Iwasa jetzt dieselbe Frage wie bei Francis Ngannou. Und zwar, wie viel kann der Typ einstecken? Weil gut,
ja,
man sieht immer, wie viel er austeilt.
Wie gesagt, wie ist es vor allem um die Konditionen gestellt? Wenn du noch nie über eine Runde hinausgegangen bist.
Ja. Ich sag's
also
mal
wenn,
so.
Wenn Arlovski den... Ich meine, wie viel von Tuivasas Power ist übrig, wenn Arlovski ihn bis in die dritte Runde zieht? Beispielsweise. Was passiert dann? Das wird interessant sein, weil Tui Vasa noch nie länger als eine Runde machen kann.
Sind wir ehrlich, Arlovski ist dann aber auch kaputt.
Ja, aber Arlovski hat doch, ja, aber Arlovski ist doch da viel erfahrener. Der hat 5 Runden schon geschlagen und alles. Also,
ich meine, ganz ehrlich, ja. ihr müsst es halt so sehen. Arlovski hat gegen Frank Mir, Stipe, Overeem, Ngannou, gegen alle schon gekämpft. Er hat eine so unfassbar große Erfahrung im Octagon und die fehlt Tai Tuivasa. Und ich, jetzt nicht unbedingt vom Physischen her, sehe ich Arlovski vorne. Tai Tuivasa ist natürlich auch der Jüngere. Aber von der Erfahrung her, die kann so viel ausmachen, weil Arlovski bessere Instinkte hat, sage ich mal, was als nächstes passiert. Er hat schon gegen alle im Heavyweight gekämpft.
Ja, natürlich.
Ja, also Arlovski ist sicherlich
auch... Das ist unbestritten. Also Arlovski hat wirklich gekämpft auf alles von Rang und Namen. Da kann man nichts gegen sagen. Das ist halt so. Die Erfahrung spricht ganz klar für ihn. Aber ja. Ob das eben reicht, um so jemanden, einen jungen, hungrigen wie Tuivasa, der gerade eine gute Streak hat, ob das eben dafür reicht, ist die Frage. Das muss man halt gucken. Also gerade Arlovskis Resümee in den letzten, sagen wir mal, 10 Kämpfen ist ja schon doch sehr durchwachsen.
Also, ja, also halt für mich ist Tai Tuivasa noch ein Fragezeichen. Und ich glaube, das Gleiche, das denkt sich auch Arlovski. Der kann da noch nicht wirklich durchblicken. Die Frage ist, wie ist das mit seiner Ausdauer? Schafft er es überhaupt in die zweite Runde rein oder sieht er dann aus wie Jacare gegen hier Gastelum? Braucht ein Sauerstoffzelt.
Ja.
Und
genau. Mir ist gerade was eingefallen.
Wie ist, darf ich das eben zu Ende bringen?
Nein.
Wie ist Tuivasa technisch? Arlovski wird da sicherlich die Nase vorn haben, aber gerade dass Tuivasa ein Fragezeichen ist für mich ein Problem für Arlovski, weil der weiß noch nicht so richtig, was da kommt. Und wenn da irgendwas landet, was er nicht kommen sieht, dann ist möglicherweise schon aus. Ja? Und die Frage ist jetzt, wie akkurat ist Tuivasa? Wie sicher ist das, dass er seine Schläge auch da platzieren kann, wo sie landen sollen? Innerhalb der ersten Runde, innerhalb der ersten zwei Runden. Man muss es sehen, aber für mich ist der und er hat eben auch es 9-mal geschafft, 9-mal in Folge. Ja, ich sehe Arlovski in großer Gefahr, aber ich will nicht sagen, dass er den Kampf nicht gewinnen kann. Für mich ist das nur vermutlich fängt er sich irgendwas ein in der ersten Runde und oder in der zweiten Runde noch und dann ist das gewesen.
Wisst ihr, was mir gerade...
Tuivasa hat es 9-mal geschafft in Folge, das ist eben das.
Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Gerade wo du über Taktik und so weiter geredet hast, wir haben über ein bestimmtes Thema nicht gesprochen.
Okay.
Und, wisst ihr über welches?
Taktik?
Ja, komm, jetzt klär uns mal auf.
Wir haben Till gegen Thompson gar nicht besprochen.
Haben wir nicht besprochen? Haben wir noch nicht besprochen?
Nein.
Stimmt, wir haben das können wir gleich besprochen. Danach machen.
Das machen wir dann. Machen.
Ja. Also,
abschließen.
Mir ist es nur aufgefallen. Wir hatten ja damals
ich glaube, das sollten wir noch machen, ja.
Wir haben am Mittag, glaube ich, darüber
geredet. Ja, ihr habt absolut recht, das kommt gleich noch. Gut, machen wir erstmal hier.
Lass uns erstmal das zu Ende führen. Ein ganz interessanter Kampf für mich wird auch noch der Co-Main-Event zwischen Los Angeles und Covington, der ja verlegt worden ist, der ja ursprünglich in Brasilien stattfinden sollte. Aber durch Covingtons permanenten Trash-Talk haben die ja Covingtons Sicherheit gefährdet gesehen und haben das Ding deswegen verlegt. Jetzt nach, wo ist das? Chicago? Oder?
Chicago, genau.
Wo ist die Karte? Ja, Chicago, genau. Ja,
Chicago also, ist jeder in Gefahr, nicht nur Kobe Covington.
Ja, aber ich glaube, Brasilien ist auch kein Zuckerschlecken für jemanden. Ja, jedenfalls Covington. Ich habe Covington immer so ein bisschen als Schoßhündchen gesehen, lange Zeit von Jorge Masvidal. Ich glaube, die beiden sind ja so ziemlich beste Kumpels oder zumindest Trainingspartner und verstehen sich ziemlich gut. Und ich hatte immer so den Eindruck, dass Covington sich im Fahrwasser von Masvidal, als der relativ gut dabei war, immer so ein bisschen ins Rampenlicht gedrängt hat. Aber mittlerweile, muss ich sagen, trotz seiner großen Klappe, hat er doch sportlich tatsächlich auch, steckt da auch was dahinter, ne? Muss man schon zugeben bei Covington. Der ist wirklich ein ganz guter, ein relativ kompletter Kämpfer auch, muss man sagen. Trotz seiner großen Klappe und seinem unsympathischen Getue. Aber, also da, wo er jetzt steht, hat er sich tatsächlich verdient.
Die Sache ist natürlich die, okay.
Das ist eben auch die Debatte, ne? Ob er wirklich den Interim-Titel jetzt schon.
Einmal das und zweitens.
Mit dem Sieg über Dos Anjos sicherlich.
Ist RDA nicht zu groß für ihn?
Nee.
Na. weiß ich nicht. Also RDA ist also auf jeden Fall wahnsinnig erfahren und ist ein absolutes Biest. Also ich sehe RDA auch als Favoriten. Aber
ja, ich auch.
Ja, ich würde auch sagen, dass er der Favorit ist. Ja, Kobe Covington hat eine herausstechende Performance gegen Demian Maia, aber da gab es dann eben auch nicht mehr viele Fragen. Ne? Das war ein ziemlich klares Ding gegen Maia und sehr dominant. Also, gut, vergleich das Maia, mit der Usman-Performance, okay. das war
eindeutig aber der bessere. Aber du darfst natürlich eins nicht vergessen, Maia ist 40 Jahre alt oder so und auf dem absteigenden Ast, ne?
Also, klar. Er ist 40 und er kann nur Ground Game eigentlich, also.
Ja, genau, aber das sagt man halt jedes Mal, wenn irgendein alter Kerl verkloppt wird, dann heißt es immer, ja, okay, aber der ist ja jetzt auch schon alt, ne?
Ja, weil es halt meistens
vorher auch stimmt, und das, nachher. Das halt eine Rolle. Ja, aber vorher und nachher hat niemand Demian Maia so geschlagen wie Covington. Woodley hat es nicht gemacht und Usman hat es jetzt auch nicht gemacht.
Woodley hat aber einen verletzten Arm.
Woodley hat es nicht gemacht, Woodley hat Maia dominiert.
Gut, Usman hatte auch zwei gebrochene Hände angeblich.
Hatte, ne? Woodley also, nicht 24 also, Takedown-Defenses?
Ja, klar.
Das muss das ich auch sagen. Total. Also Demian Maias Takedowns also Woodley, schlecht.
Wer hat das mit Maia gemacht? Also Woodley hat ihn absolut dominiert. Maia war völlig chancenlos. Also,
ja, okay, naja, gut. Aber er hat auch nicht wirklich Schaden verteilt, oder?
Also nee, das war ja auch das war ja auch die ganzen Kritikpunkte im Nachhinein von dem Kampf, dass Woodley langweilig ist und bla bla. Aber gut, ja. Er hat gemacht, was er machen muss als Champion. Ne?
Ja gut,
er hat Maias Stärken absolut eliminiert. Er hat ihm völlig den Zahn gezogen. Also ja, ich verstehe bei dem Kampf speziell, verstehe ich natürlich die Rufe auch Dana White, die gesagt haben, ja, Woodley muss auch ein bisschen die Zuschauer unterhalten. Gut, aber in erster Linie muss er seinen Titel verteidigen. Das hat Priorität. Und er ist nun mal nicht der spektakuläre, versierte Striker oder sonst was. Er macht, was er machen muss, um die Kämpfe zu gewinnen. So einfach ist das. Und man hätte Maia fast nicht klarer dominieren können, als es Woodley gemacht hat. Also,
ich möchte es mal so ausdrücken. Ich traue Woodley eine sehr dominante Performance gegen Maia. Also abgesehen von dem, ja gut, klar, dominante Performance. Er hat alles abgewehrt, was Demian Maia an Offensive zu bieten hat. Aber selber war da eben keine Offensive dabei und das hat Kobe Covington schon gezeigt.
Aber hatte er nicht
und damit hatte er auch Erfolg. Ja, aber den hatte er ja schon seit Ewigkeiten, diese Schultersache. Also das ist ja keine Entschuldigung. Damit hat er auch Robbie Lawler ausgenockt, trotz dieser Schultergeschichte. Woodley, ich will nichts wegnehmen von Woodley. Woodley ist einer der besten Kämpfer und Woodley sehe ich auch, nehmen wir mal Dos Anjos oder Covington, bei beiden ganz, ganz weit vorn. Also ich glaube nicht, dass dass einer von denen eine Chance gegen Woodley hat. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich will nichts von Woodley wegnehmen, aber Woodley hat an Offensive nicht wirklich was gegen Maia gezeigt. Gut, sondern der hat ihn Klasse 1A abgewehrt, aber dann hat es da eben auch schon aufgehört. Und Covington hat beides gezeigt. Er hat Demian Maia abgewehrt und selber offensiv Erfolg gehabt.
Ja gut, die beiden
mehr als alle anderen gegen Maia bisher.
Aber die beiden haben eben auch einen völlig unterschiedlichen Stil, Woodley und Covington. Das ist eben schwer zu vergleichen.
Ja, ne? ich möchte eben nur seine Performance gegen Maia mal ein bisschen hervorziehen, damit Kobe Covington da mal ein bisschen leuchten kann, weil sonst hat er auch noch nicht viel auf seinem Resümee. Ist die beste Performance gegen Demian Maia, die irgendjemand jemals hatte, oder nicht? Also,
ja, ist auch
das sein, ist eben ist die auch Frage. Ist seine Performance denn nicht besser als die von Woodley gewesen? Doch.
Weiß ich nicht. Das kann man ja nicht vergleichen. Also, wie gesagt, da vergleichst du Äpfel mit Birnen. Jetzt zu sagen,
aber er war kurz davor, doch Demian Maia.
Naja, Vincent, du weißt doch, Dennis Siever hat gegen den einen Typ gewonnen, der gegen einen Typ gewonnen hat, der gegen GSP gewonnen hat. Was bedeutet, dass Dennis Siever gegen GSP gewinnt?
Ja, aber Demian Maia war kurz davor, ausgenockt zu werden von Covington. Das kann man bei Woodley nicht sagen. Ich weiß nicht, warum ihr euch da so anstellt. Das ist doch keine schwierige Sache, jetzt zu sagen, dass Kobe Covington die beste
Ich habe den Kampf nicht gesehen zwischen Covington und Demian Maia, wenn
ich
ehrlich
bin.
Ach
so, ist das Problem?
Ja, ich kann jetzt nicht anfangen, darüber mitzureden, wenn ich den Kampf nicht gesehen habe, weißt?
Ja, ey, ja, also ich weiß auch nicht, warum wir uns da jetzt so verfangen. Es ist halt schwierig.
Es ist halt
wir könnten darüber reden, ob das Wetter draußen gut oder schlecht ist, und wir würden eine Diskussion anfangen darüber.
Sag mal, Remo.
Aufgrund der unterschiedlichen Stile der beiden, also Woodley und Covington, ist es eben wirklich schwierig zu sagen, von dem oder von dem die Performance war besser gegen Maya. Das kann man eben einfach nicht sagen, weil das du kannst ja auch nicht sagen, jemand, der einen im reinen Ring über 5 Runden
aber
dominiert.
Ich finde schon, dass man
ist,
das sagen
warte kann. Mal ganz kurz bitte. Es ist doch nicht besser als jemand, der als ein Striker, der jemanden eben nah an einem K.O. hat. Ich weiß nicht, warum das eine jetzt so viel besser als das andere ist. Also der eine hat halt sein Game durchgezogen, wie man es besser nicht machen kann, und der andere eben seins. Also ja, und als Ringer
naja,
ist ohne, aber als Ringer beendest du die Kämpfe halt nur selten vorzeitig. Das ist eben so. Als Striker schon. Das, was nicht bedeuten soll, dass Covington ein reiner Striker ist, aber doch vielleicht eher noch als Woodley. Also die Stile sind einfach so unterschiedlich, als dass man das sagen kann, finde ich. Unterm Strich bleibt für mich trotzdem stehen, jetzt bei dem Kampf, dass Dos Anjos für mich Favorit bleibt. Also weil Covington, auch wenn, ich will ihm jetzt nichts wegnehmen, weil der hat gute Leistung gezeigt zuletzt. Auch der Maya-Sieg war natürlich gut, auch vom Namen her der beste in seinem Rekord bisher. Aber RDA ist halt eine andere Hausnummer, glaube ich. Also Dos Anjos ist schon auf einem Level, glaube ich, wo keiner der Gegner von Covington war bisher.
Jo.
Und daher sehe ich RDA auch als Favoriten nach wie vor.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich weiß auch gar nicht, wie viele besonders talentierte Striker Covington jetzt schon besiegt hat oder überhaupt bekämpft hat. Ist nicht Covington, hat er eine Niederlage?
Der hatte,
ja, das 12-1 oder so, ne?
Könnte sein, was war das denn? Wäre möglich. Ja, was war das für ein Geräusch jetzt? Carsten, das war das Signal, es ist Zeit für deine Tabletten.
Hä, was war das?
Ich habe keine Ahnung. Gegen einen Wally Alves hat er verloren.
Konnte man das hören? Ah, okay, ja.
Hey, ich hab nichts gehört. Ich sehe hier beim Programm, dass es einen Ton gemacht hat, aber ich habe nichts gehört.
Ja, dann wird das Programm gewesen sein.
Okay, Entschuldigung an alle, ja. War es laut?
Also bei mir nicht, ich hab's gehört, aber laut.
Nö, es war.
Also okay, jedenfalls okay. Gegen Wally Alves. Gegen Wally Alves hat er verloren. Ende 2015 durch die.
Ja, aber schau mal hier, da ist Max Griffin ist dabei und Don Hyun Kim.
Brian Barberina? Brian Barberina auch, der hatte Sage Northcutt besiegt. Brian Barberina, glaube ich.
Anjing Wang ist auch dabei.
Das sind gute Siege von Covington.
Ja, ja, auch Dong Jung Kim. Auch guter.
Ja, eben. Das ist doch etwas beeindruckender.
Ja, aber hat er sich damit seinen Titelshot verdient?
Nicht unbedingt. Aber wenn er Dos Anjos besiegt, dann schon.
Ja, weil so, dann ist er ja auch der Interims-Champion, ne?
Ja, ich finde, Covington gehört nicht unbedingt in diesen Interims-Titelkampf. Aber wenn er den gewinnt, dann
weißt
ist er
du,
da. Ne?
Also ich glaube, das Problem war einfach, dass Stephen Thompson hat zweimal seinen Titelshot bekommen.
Genau.
Und man dachte
will
sich
das
halt
ein drittes Mal sehen.
Eben, und man dachte sich einfach, komm, jetzt muss jemand anderes ran. Haben sie halt die Nummer 4 genommen.
Ja. Wie sieht's denn da überhaupt aus im Welterweight gerade? Ich schau mal eben auf die Rankings.
Ich weiß halt ohnehin nicht, warum es jetzt überhaupt einen Interim-Title-Shot gibt. Ich finde das sowieso ein bisschen albern. Ich meine, Woodley hat im Sommer letztes Jahr seinen Titel gegen Maya verteidigt. Es ist ja nicht so, dass er seit 2 Jahren verletzt ist oder so, Woodley. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt notwendig ist, jetzt schon wieder einen Interimstitel da rauszuwerfen.
Riesenchaos im Welterweight.
Also,
in den Rankings.
Lawler 5, Darren Till Platz 2. Ja. Thompson 3, Usman.
Covington ist Day 4.
Usman auf 6, Maya auf 7, Neil Magny 8, Masvidal 9, Ponzinibbio 10.
Ja, aber guck mal, das auch wieder. Also ich will jetzt das jetzt nicht ausarten lassen über eine Diskussion über die Rankings, aber warum ist Darren Till mit einem Sieg über Wanderboy, auch wenn er vorher an 2 war, gleich an allen anderen vorbeigezogen? An Usman,
weil Thompson die Nummer 1 war.
Man kann
bei den
UFC-Rankings keine Logik verlangen. Man kann bei den UFC-Rankings keine Logik verlangen.
Aber Vincent, guck mal, ich sagte ja, auch wenn Thompson vorher Top-Contender war, trotzdem, ich kann doch nicht mit einem, wenn ich auf 20 gerankt bin und mir gelingt ein Lucky Punch gegen die Nummer 1, bin ich dann zwangsläufig auch Nummer 1 und bin an allen anderen vorbeigezogen? Das ist doch albern. Also ich weiß nicht.
Ja, also das, guck mal, Lucky Punch ist jetzt, weiß ich
ja,
nicht,
ja, aber ich sag ja bloß, weil ja gut, aber das, die Art und Weise spielt ja für die Rankings keine Rolle.
Ja, du hast recht, guck aber mal. Das sind eben persönliche Einschätzungen von irgendwelchen Journalisten, ne? Das ist eben das Ding. Die Rankings sind zwar irgendwie mehr oder weniger offiziell die UFC-Rankings, aber das ist immer noch von irgendeinem Journalisten als persönliche Einschätzung. Und dann nur.
Man kann es ja nicht ernst nehmen, wenn GSP noch gerankt ist. Bis vor kurzem war Ronda Rousey noch gerankt.
Ja, aber GSP, der kommt ja auch irgendwie nochmal zurück, ne? GSP möchte ja kämpfen dieses Jahr.
Ja, was?
Ja, der. Schaut euch mal das Interview mit Joe Rogan an. Das ist richtig unterhaltsam.
Ach, da, wo er auch über seinen Mobber redet.
Ja,
wo er
also.
Redet er über alles.
Auf Dauer kann ich
über Aliens.
GSP ist richtig interessant.
Ja, gut, aber ich kann seinen Akzent irgendwie auf Dauer nicht ertragen. Ich kann mir das nicht lange anhören.
I will fight again, maybe next year.
Das gilt übrigens auch für Darren Till. Der hat ja auch einen extremen Akzent.
Also bei dem, also gut, sein Octagon-Interview.
Das hättest du untertiteln müssen.
Aber ganz ehrlich, dieses Video hat mich zerrissen. Mackenzie Dern after being in Liverpool for one day. Das hat mich zerrissen.
Ja.
Who does the gorilla want next? Fucking everybody.
Anyone and everyone. I don't care.
I don't care.
Ich habe vorhin noch ein Video gesehen zu Darren Tills Weight Cut, wo er wohl kurzzeitig blind war und sowas. Also auch wieder ein ganz übles Ding.
Echt?
Ja, ja. Ja, gut, das passiert nun mal, wenn du Kreislauf...
Ja, das passiert mal.
Ja, klar. Kennt man ja.
Jetzt mal ehrlich, wem von euch passiert es nicht, dass er einfach so mal kurz blind wird? Das ist doch ganz normal, oder? Ja, gut.
Ich meine, von uns macht doch keiner so einen Weightcut mit, ne?
Nein, also das ist...
höchstens der Carsten, wenn er zu einem Familienfest mal wieder seinen Konfirmationsanzug anziehen möchte, dann macht er auch so einen Weightcut.
Der passt exzellent.
Unnatürliche Folge von Dehydrierung.
Aber Vincent, ganz kurz, was mache ich, wenn ich dann diesen Weight Cut durchziehe, dann bin ich in meinem Anzug und dann bin ich auf dem Familienfest und fange an zu essen.
Ja gut, dann musst du halt ein paar Knöpfe wieder aufmachen dann im Laufe des Abends.
Ah, okay. Ja. Gut, egal. Vincent, Entschuldigung fürs Unterbrechen.
Ja, gut, das war ein übler Weight Cut, trotzdem nicht schaffen.
Gut, Weightcut ist halt immer, da könnte man eine ganze Episode mitfilmen im Thema Weightcut.
Kann man mehrere Episoden.
Also dieses Video von Cyborg, das verfolgt mich in meinen Träumen.
Brutal, oder? Das war brutal zu sehen. Aber ich finde es gut, dass jemand mal, überhaupt jemand, in dem Fall der Cyborg, sowas mal öffentlich gemacht hat, dass es alle sehen können, was die Leute da teilweise durchmachen, um das Gewicht zu bringen. Und der Weightcut war ja ohnehin schon immer ein bisschen kontrovers diskutiert, aber erst durch dieses Video, finde ich, sind die Leute nochmal mehr sensibilisiert worden dafür, finde ich.
Aber da war die UFC auch selbst verantwortlich. Es war ja, glaube ich, ein Teil von UFC Embedded.
Ja, ja.
Darf ich mal diese Frage hier kurz stellen? Ist das nicht eine Folge einfach nur von schlechter Zeitplanung, dass die Dinger so hart sind?
Nee, dann es ist eine Folge von... Nee.
Ja, aber nehmen wir mal an, du fängst 3 Monate vorher an, Gewicht zu verlieren, sodass dein Körper sich da tatsächlich.
Ja, aber dann verlierst du auch an Muskelmasse und an Fett und nicht nur an Wasser.
Ja, eben, aber das ist ja dann eben.
Es ist ja so.
Das ist halt dann wieder die Frage, dann gehörst du eben nicht in die Gewichtsklasse.
Nee, guck mal, Vincent, ist ja so. Die Leute versuchen ja, einen gewissen Vorteil daraus zu ziehen, wenn sie im Oktagon stehen. Und jeder will ja den größtmöglichen Vorteil haben. Und der ist ja nun mal meistens körperlicher Art, weil die Leute größer sind oder schwerer als der Gegner. Das ist schon mal ein entscheidender Vorteil. So, jetzt ist es so, wenn jemand wie Cyborg, die rumläuft mit 170 oder 180, die kann diese 145 Pfund, oder ich glaube in dem Video war sie sogar noch Bantamweight, oder? Da ging es um 135 oder Catchweight 140. Die kann dieses Gewicht nicht über Tage lang halten. Das geht einfach nicht. Dann macht der Körper schlapp. Das bedeutet, sie muss darauf hintrainieren, dass sie bis kurz vorm Weigh-In, bis ein paar Tage vorm Weigh-In, sagen wir mal, meinetwegen 150 hat oder 155, weil das gerade noch so an der Grenze ist, was sie auf Dauer halten könnte. So, und von dem Punkt an versucht sie halt so schnell wie möglich so viel Gewicht zu cutten, um eben dann bei dem Weigh-In das Gewicht zu bringen. Und das muss aber schnell vonstatten gehen, weil sie diese 145 nicht lange halten kann. Du kannst nicht runter trainieren als Cyborg bis 2 Wochen vorm Kampf und ab dort 145. Das hältst du nicht bis zu den Weigh-Ins. Das geht nicht, das macht der Körper schlapp. Und deswegen musst du trainieren bis 2-3 Tage vorm Weigh-In, dann nochmal richtig Wasser entziehen, nochmal richtig dehydrieren, um das Gewicht zu bringen, um danach, damit du nicht ins Koma fällst, sofort wieder Wasser zu trinken, isotonische Getränke zu trinken und all das. Und stehst dann im Oktagon letztlich doch wieder mit 110 oder 160.
Elektrolyte, sagen wir mal, trinken die doch, oder?
Elektrolyte, genau. Und du kannst eben nicht, und das trifft ja aber nicht nur auf Cyborg zu, sondern auch auf alle anderen, die solche brutalen Cuts machen müssen.
Jeder.
Die können nicht. Weil die anderen haben noch Gewichtsklassen, die nach oben gehen. Ja, Cyborg hat nur diese eine Gewichtsklasse. Aber ist eben dann die Frage.
Ja, aber ganz kurz, lass mich noch ganz kurz zu Ende führen. Und da kannst du eben nicht. Da kannst du eben nicht so trainieren, was du gerade vorschlägst oder sagst, dass die Leute schon 2 Wochen vor dem Kampf die 145 haben. Das geht eben nicht, weil die nicht halten können, 2 Wochen lang. Das kannst du, ohne dass der Körper schlapp macht, nur ein paar Tage halten. Also musst du so trainieren, wie gesagt, dass du bis 2-3 Tage vor dem Weigh-In auf 150, 160 bist, um dann in den 2-3 Tagen den Rest noch zu cutten, weil du eben nicht mehr Zeit hast als diese 2-3 Tage, bevor du ins Koma fällst mit dem Gewicht.
Und dann sofort
wieder draufzupacken. Also das geht eben so einfach nicht.
Nein, du kannst deinen Körper aber stabil halten auf niedrigerem Gewicht. Guck mal, nehmen wir mal an, Cyborg rennt mit 180 rum oder so. Oder 200, was auch immer. Wenn Cyborg sich gesund langfristig auf 100... Nehmen wir mal an, sie läuft mit 200 rum im Moment. Wenn sie sich gesund auf 180 halten könnte und dann opfert sie natürlich auch Muskelmasse und sowas, ne? Der Vorteil verschwindet dann. Aber dann ist es nicht mehr so schlimm, weil dann ist sie natürlich 180 und da kann mir keiner sagen, das ist nicht möglich, weil Cyborg ist wie groß? 34
das spielt doch
oder
gar
so.
Keine. Aber was spielt denn das für eine Rolle? Wenn sie, es geht doch um das Gewicht, was sie 2-3 Tage vorm Weigh-In hat. Und wenn die 2-3 Tage vorm Weigh-In auf 160 beispielsweise ist, dann spielt es doch keine Rolle, ob sie sich innerhalb der Wochen und Monate vorher auf diese 160 von 180 oder von 170 runter trainiert hat. Das
ja, aber der Körper macht nicht so früh schlapp. Wenn er an niedrigeres Gewicht gewöhnt ist, dann macht der Körper nicht so früh schlapp.
Ja, aber
und
das,
da
das
musst
ist
du dann eben das Gewicht finden, wo du klarkommst über 2 oder 3 Tage oder 2 Wochen meinetwegen auf 145. Das ist eben das. Ich würde schon sagen, nicht. das liegt zum Teil in der Verantwortung des Kämpfers.
Nee. Also das Gewicht bringt sie aber nicht, die 145 über mehrere Wochen. Das funktioniert eben einfach bei manchen nicht.
Ja, es funktioniert nicht, weil sie natürlich mit 200 rumläuft. Wenn sie natürlich mit 180 rumlaufen würde und einfach ein bisschen weniger Bizeps hätte oder sowas, dann würde es funktionieren.
Ja, aber warum sollte
dann,
sie das machen?
Dann verliert sie ihren Vorteil und sowas, klar. Das ist
ja, aber genau
es gibt
um den
keine
geht's
perfekte
doch, um
Lösung,
den Vorteil.
Aber, ja, um eben, genau aber du Vorteil musst eben dann... Ja, okay, klar, aber das ist dann ja nicht unsere Schuld, wenn sie so viel riskiert, um möglichst großen Vorteil daraus zu ziehen, wenn sie es auch anders machen könnte, weißt du?
Es war ja lange Zeit so, dass sie gar keine Wahl hatte. Als sie in die UFC kam, gab es überhaupt keine 145-Pfund-Klasse, sondern da musste sie noch bei 135 andrehen oder bei 140 beim Catchweight. Erst ein paar Monate später ist doch für sie diese Gewichtsklasse gegründet worden quasi. Und sie sollte ja da schon um Titel kämpfen. Konnte es aber nicht, weil sie verletzt war oder so. Irgendwas war da. Und deswegen sind dann der Randy und Holm haben wir dann gekämpft. Aber ich glaube, die ersten Kämpfe in der UFC hat Cyborg ja bei 135 oder 140 gemacht. Und das ist ja noch weniger. Selbst die 145 sind ja eigentlich schon zu wenig für sie. Aber sie hat keine andere Wahl. Es gibt da keine 155-Pfund-Klasse bei den Frauen. Die gibt's ja nicht. Also hat sie ja gar keine andere Wahl, als auf die 145 runterzuhungern.
Genau, aber wie gesagt, also du kannst deinen Körper auch gesund halten auf 100, 170, wenn du die Größe von Cyborg hast. Dann hast du eben weniger Muskelmasse und sowas etc. Wie gesagt, das ist ein Problem. Dann opfert sie möglicherweise ihren Erfolg und ihre Dominanz im Ring. Aber das musst du dann eben abwägen mit ihrer Gesundheit, ne? Und das ist ihre Aufgabe und die Aufgabe von ihrem Team, nicht unsere Aufgabe.
Ja, aber Jungs,
dennoch müsste das
gibt's, ist wieder eine Diskussion, da gibt's kein richtig und kein falsch.
Ja, ich sag ja, also,
das Problem ist, ich würde gern die Episode auf 1 Stunde 30 halten, weil ich kann bei WordPress nur 96 MB hochladen. Und das Problem ist, wir können nicht allzu lang machen, weil sonst...
Wie lange haben wir denn jetzt noch?
Viertelstunde. Weil sonst ja,
dann,
die
Datei... Dann lassen wir direkt zu Till Thompson weiterspielen.
Moment, jetzt. Lass uns noch endgültige Predictions abgeben. Das haben wir in letzter Zeit sehr vernachlässigt.
Oh.
Ich habe so oft gewonnen wahrscheinlich in den Predictions, ihr hattet keine Lust mehr. Kann ich verstehen.
Ach so, ach ja, okay, naja.
Ja, also Whittaker Romero macht für mich wieder Whittaker, wie schon beim ersten Mal.
Nein.
Dos Anjos besiegt Covington, denke ich, das ist einfach zu erfahren. Covington
hat ja, aber Runde und Methode, weißt du?
Whittaker Romero nach Punkten, Dos Anjos, Covington vorzeitig durch. Puh. Ich denke durch Submission. Sagen wir mal dritte Runde. Holly Holm besiegt Megan Anderson nach Punkten. Tuivasa knockt Arlovski in der zweiten aus. CM Punk, Mike Jackson, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ein Draw, das wird ein Draw, pass auf.
CM Punk bei Suplex Armbar.
Also ich denke, CM Punk geben sie den Punktsieg, weil sie mit dem noch ein bisschen paar Mark verdienen wollen.
Ich glaube, ja. Einer geht K.O. von den zwei.
Und dann könnte man weiter runtergehen. Ich denke, Curtis Blades besiegt Overeem.
Was?
Ja, Blades ist wirklich ein guter, also Overeem, naja. Ich denke, Blades macht's tatsächlich.
Ja, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall.
Was?
Blades macht's, ja.
Doch, oh,
Blades
ja.
Macht's, denke ich.
Oh ja. Overeem ist in letzter Zeit für seine Niederlagen bekannt, nicht für seine...
Weil ja, und Blades...
Ja, wenn man ihn auch gegen Nugano antreten
und Blades. Und Blades ist ein junger, hungriger, ich glaube, das...
Der ja, Blades ist ein absolutes Beast.
Ja, der hat auf jeden Fall eine große Zukunft noch.
Wir haben ja schon gesagt, dass der gegen Mark Hunt gewinnt und hatten recht im Übrigen.
Curtis Blades, ich denke, das wird aber auch nach Punkten werden gegen Overeem. Claudia Gadelha gegen Carla Esparza, Submission Gadelha, sage ich. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch weiter runtergehen wollen.
Arlovski würde ich noch machen.
Da habe ich doch gerade, ach so.
Hatten wir doch Tai Tuivasa zweite
Runde. Ja, Tai Tuivasa, genau. Tuivasa knockt Arlovski in der zweiten aus, ja.
Ja, da sind dann noch interessante Kämpfe, aber da ja, weiß schon, ich dann immer da nur nie, zur, ja, zur einen Hälfte.
Also,
Bescheid.
Ja. Ich würde sagen, Yoel Romero gewinnt gegen Robert Whittaker in der dritten Runde durch Knockout. Mhm. RDA gewinnt gegen Colby Covington via Decision. Boah, wobei, geht 5 Runden, ne? Ja, okay. Dann,
geht das 5 Runden?
Ja, ist Titelkampf.
Naja, ist Interim-Titel, ne?
Dann sage ich RDA. Doch, ich sag Decision einfach. Holly Holm auch Decision. Nee, ich sag Holly Holm durch einen Knockout. Holly Holm gewinnt durch Knockout. Ich sag Andrei Arlovski gewinnt in der zweiten Runde via Knockout. CM Punk, ja, der gewinnt auf, was weiß ich, der gewinnt halt irgendwie, ist halt CM Punk. Alistair Overeem gewinnt in der dritten Runde durch Knie gegen Curtis Blades. Und damit wäre ich durch. Also durch Knockout, Gadelha, aber
Gadelha,
durch...
Gadelha als Passer noch? Wenigstens.
Kann ich nicht einschätzen. Genauso wenig wie CM Punk. Ich kann CM Punk auch nicht einschätzen. Man hat von dem nichts gesehen. Was will man dazu sagen, weißt?
Ja. So, wen?
Ich glaube ja, dass CM Punk TKO-Sieg holt in der zweiten Runde. Weil so schlecht kann er nicht im Stand-Up sein, dass er sich nochmal ins Octagon traut. So, Tuivasa, Knockout, erste Runde. Ich glaube, der erwischt Arlovski irgendwie. Holly Holm gewinnt die Entscheidung. Hoffentlich. Es sei denn, das wird so eine Derandomy-Sache, wo sie illegal gehauen wird und dann trotzdem.
Ja, aber ich glaube, Megan Anderson ist nicht so für solche
Schicksals bekannt. Genau. Und bei den anderen habe ich jetzt spontan meine Meinung einfach mal geändert, nur um zu hoffen, dass ich da mir dann den Sieg hole. Ich sag einfach mal, Covington gewinnt das. Und Covington gewinnt das durch TKO in der dritten Runde. Und Bei Whittaker und Romero bin ich mir wirklich ein bisschen unsicher mittlerweile. Denn, ja, aber Whittaker war verletzt im ersten Kampf, hat trotzdem gewonnen. Die Frage ist, wie hat Yoel Romero sich da jetzt drauf eingestellt? Ob er sich besser rationiert, was seine Ausdauer angeht, und dann, der kann ihn halt immer erwischen, ne? Aber gut, ich sag dann Whittaker. Oh. Gehe ich da das Risiko für ein TKO? Also wenn TKO, dann durch Headkick Punches, da bin ich mir relativ sicher. Wobei, Whittaker hat auch ordentliche Straight Punches. Der kommt mir immer so vor wie so ein Fechter. Komm, fuck it. Vierte Runde TKO Robert Whittaker. Alistair Overeem verliert gegen Curtis Blades Entscheidung. Gardela und Esparza. Boah. Aber Esparza ist auch ganz gut am Boden, oder nicht?
Gardela ist Black Belt.
Ja, gut, aber ist nicht Esparza auch Submission?
Aber Esparza ist. Esparza ist über den Berg. Die war früher Championess, also Champion in dem Dingsbums, sag mal schon. In dem Strawweight, glaube ich. Und hat den Titel ja verloren gegen Joanna. Ist da völlig demontiert worden.
Also ich glaube, ja, genau, eben im Stand-up. Deswegen denke ich auch, dass Gardela das lieber zu Fuß halten würde.
Nö, also Gardela ist eigentlich bekannt eher dafür, zu versuchen, den Kampf zu Boden zu kriegen. Weil halt
klar, aber Esparza sah aus wie ein absoluter Amateur gegen Joanna im Striking. Und Gardela hat zwei Kämpfe mit Joanna, die wenigstens besser sind, was ihre Performance angeht. Keine Ahnung eigentlich. Weiß ich nicht. Gardela-Entscheidung. Na, ich sag auch mal nichts dazu. Und bei Bektik. Ach so, da haben wir dann schon aufgehört, ne? Aber das finde ich auch interessant. Bektik gegen Lamas.
Gut, aber lass mal mit den Predictions, die wir abschließen jetzt, und lass mal zu Till Thompson springen, wenn wir jetzt ohnehin nur noch 10 Minuten oder so haben.
Also, ich muss wirklich sagen. Ja.
Grausamer Kampf, also, muss ich sagen. Also
ich fand den Kampf echt schön. Also es war im Endeffekt das, was man erwartet hat zwischen Darren Till und Stephen Thompson.
Nee. Findest das habe ich nicht erwartet.
Ich habe jetzt keinen krassen Brawl erwartet, sage ich mal so. Ich habe auch keinen.
Darren Till ist jung und naiv genug, um da mit Karacho reinzugehen. Vor allem ist das genau das, was die Leute haben wollten.
Die Leute wollten einen Grund, warum Sieg von sie ihm sehen.
Ja, aber die wollten einen dominanten Sieg. Die wollten nicht einfach nur einen Sieg. Die wollten, dass er den da raushaut in der ersten, zweiten oder zweiten Runde.
Ja, dann wussten sie aber nicht, gegen wen er da kämpft.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, nein, das ist eben die Hoffnung gewesen, die naive Hoffnung, dass Darren Till da mal aufräumt. Aber das eben nicht passiert. Ich habe ja auch gesagt, Stephen Thompson wird diesen Kampf gewinnen. Ich sag nur, das war die Hoffnung. Die wollten, dass der Darren Till schnell Schluss macht, damit also, er dann auch zum Superstar wird. Wenn der Erste ist, der Stephen Thompson so wegkloppt, aber hat er natürlich nicht geschafft.
Übrigens, gerade wo du es erwähnst, Darren Till Superstar, noch an alle, die bis hierher zuhören, Michael Bisping offiziell Karriere-Rücktritt bekannt gegeben.
Oh, dazu müssen wir eigentlich nochmal eher drauf eingehen.
Das müssen wir nächste Woche gleich am Anfang aufgreifen.
Ist jetzt
ja, Ian Rodriguez ist zurück, ne? Auch im Übrigen.
Ja gut, lass mal bei Till Thompson bleiben jetzt.
Also ich finde, ich weiß nicht, also ja, also ich denke, der Knockdown am Ende von Runde 5 hat ihm wahrscheinlich sogar den Sieg geholt, also in meinen Augen zumindest. Manche Judges sahen da ja ein 49, 46. Weiß ich persönlich nicht, welchen Kampf die da gesehen hatten. Ich würde fast sogar.
Was heißt das? Drei an Till oder?
Vier an Till.
Vier an Till und eine an Thompson. Ja, was haltet ihr von den?
Ich würde fast sogar behaupten, wäre der Kampf nicht in Liverpool, hätte Thompson gewonnen. Aha. Till hat übrigens Thompson angeboten in Thompsons Heimatstadt. Ein Rematch.
Ja, das stimmt. Was hältst du von den Scorecards, Remo? Oder vom Kampf insgesamt?
Also ich fand den Kampf insgesamt eigentlich eher langweilig. Ich habe mir ein bisschen mehr davon versprochen. Ich fand, dass Thompson zu wenig gemacht hat. Der war ein bisschen zu ängstlich, finde ich. Also ich kann, im ersten Moment war ich auch ein bisschen...
Hat einen ganz guten Grund, ne?
Als Nummer 1 Contender muss ich ein bisschen mehr bringen. In Liverpool, gegen den Liverpooler, muss ich ein bisschen mehr zeigen, wenn ich die Punkte haben will. Es war wahnsinnig schwierig zu werten, finde ich, die Runden. Man kann natürlich sagen, Thompson hat ein paar gute Treffer gesetzt und so, aber man darf eins nicht vergessen, Till hatte die Octagon Control. Till war derjenige, der immer die Pace gepusht hat. Thompson war fast immer nur im Rückwärtsgang, war fast immer nur im Defensivmodus, im Verteidigungsmodus. Und ich glaube, das hat letztlich die Punkte auch gebracht, weil Octagon Control ist eben auch ein ganz entscheidender Punkt auf den Scorecards. Und ich denke, dass das die Punkte gebracht hat. Das 49-46 fand ich jetzt auch ein bisschen too much eigentlich. Aber gut, man weiß nicht, ob die das jetzt in der Runde den Knockdown mit 10-8 dann in der Runde gewertet haben. Aber also im ersten Moment war ich von den Scorecards ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dachte, das wäre eine Robbery gewesen irgendwie. Aber auf jeden Fall war ich ein bisschen überrascht. Aber mit ein bisschen Abstand, muss ich sagen. Es ist nicht, ja, man kann jetzt nicht lamentieren, dass Till den Kampf gewonnen hat. Je nachdem, worauf die Judges ihre Präferenzen legen. Aber man kann den Sieg schon rechtfertigen von Till, finde ich. Jetzt vielleicht nicht mit drei Punkten Abstand, aber insgesamt schon.
Gerade wo du Octagon Control angesprochen hast, Big John McCarthy hat sich zu Wort gemeldet. Ich weiß nicht, ob ihr den Tweet gesehen habt.
Nee.
Und zwar, ich übersetze sie mal, okay? Sorry, aber den Octagon zu kontrollieren bedeutet nicht, die Runde zu gewinnen. Wonderboy hat die saubereren Treffer gelandet in den ersten drei Runden. Es ist traurig, dass Leute, die dazu da sind, viel über den Sport zu wissen, dass ihnen sehr viel Kenntnis fehlt, darüber, was man denn in einer Runde so bewertet. Also was bewertet wird. Ich lese mal auf Englisch vor. Sorry, but controlling the octagon does not give you the round. Wonderboy landed the cleaner, harder shots in the first three rounds. Said that people that are supposed to know about the sport are lacking greatly in their knowledge of what is scored in a round.
Ja, okay, wie gesagt, das hängt halt davon ab, welche Präferenzen die Punktrichter haben.
In Remus also Ghetto ist wieder was los.
Es ist ja auch ganz klar, glaube ich, in den Regeln auch hinterlegt, dass Kriterien dafür, eine Runde zu gewinnen, nicht nur die Significant Strikes sind, sondern eben auch die Octagon Control. Nicht als an erster Stelle, aber eben auch. Das spielt eben auch eine Rolle. Und da weißt du
ja,
nicht.
Aber ich glaube, das rückt sehr weit nach hinten. Und das war das Problem für Big John. Und ich sah das ähnlich, aber
ja, also im ersten Moment fand ich es auch noch ein bisschen merkwürdig, dass Till gewonnen hat, aber mit ein bisschen Abstand muss ich sagen, kann ich zumindest
vertreten. Das war ja auch in Liverpool, weißt.
Ich finde jetzt nicht, dass es eine Fehlentscheidung war. Ich finde eben auch, dass Wonderboy wenig gemacht hat.
Ich sag mal einfach, so.
Der hat zu wenig gemacht.
Einfach. Hätte Wonderboy gewonnen, hätte es dieselbe Debatte gegeben. Verstehst du?
Ja, das Ding
hätten manche gesagt, hey, Till hat den Sieg verdient. Jetzt hat halt Till gewonnen, jetzt sagt man, Wonderboy hat den Sieg verdient. Man kann es nie jedem recht machen. 49, nee. 46 war es aber trotzdem nicht in meinen Augen.
Nee. Ich bin nicht sicher, ob ich das so sehe. Also, ich habe den auch nur einmal gesehen, den Kampf, und ich schaue ihn mir auch nur einmal an. Also, ich gebe dir insofern recht, der Kampf war langweilig, ne, aber aus der Ex-Ante-Perspektive, also im Nachhinein. Als ich den geguckt habe, fand ich den furchtbar spannend, ja. Weil Darren Till so unfassbar gefährlich ist und Thompson auch mit seinen Headkicks, dass ich dachte, da könnte jeden Moment jemand explodieren und dann ist es möglicherweise schon aus. Deswegen fand ich es im Moment ganz spannend zu sehen. Im Nachhinein ist das natürlich kein Kampf, den ich mir nochmal angucken muss. Aber ich habe insgesamt auch kein Problem mit der Entscheidung, nicht wirklich, zumindest nicht in der Gesamtwertung. Also ich weiß nicht, ob Pride das gemacht hat oder irgendeine andere Organisation, dass man nicht die Runden einzeln nimmt, sondern man schaut sich insgesamt den Kampf an und entscheidet, wer da gewonnen hat. Till war der Einzige, der wirklich Erfolg hatte in diesem Kampf, mit dem Knockdown in der letzten Runde. Und insofern hat er für mich dann den Kampf gewonnen. Allerdings verstehe ich nicht, wieso er auch per Runden gewonnen hat. Für mich war das vier Runden an Thompson. Für mich sah das so aus, dass Thompson die ganze Zeit sein Ding durchziehen konnte und nach typischer Thompson-Manie immer nicht da sein, wenn Till irgendwas versucht, und dann noch mit den Countershots, die wirklich teilweise sehr sauber waren, die haben dann noch ein bisschen Kraft, daran hat es dann gemangelt. Aber für mich war das Thompsons Gameplan 101, also der hat da alles gemacht, wie er es sonst auch macht, und Till hatte da riesige Probleme mit bis zum Schluss, als er ihn da einmal erwischt hat. Und wie gesagt, also für mich hat Thompson da 4 Runden lang sein Ding durchgezogen, und Darren Till war immer so ein bisschen hinterher, ja, müssen Schluss machen. Du kannst es auch ruhig sagen.
Das wollte ich jetzt nicht so. Sag mal, Remo, was in deinem Ghetto los?
Ja,
ja, wieder Schießereien am laufenden Band hier, wie das halt immer so ist. Ja, also ich fand halt auch, dass es okay für mich, der Sieg von Till, vielleicht nicht in der Höhe, aber insgesamt schon. Aber wie du auch schon gesagt hast, es hätte sich keiner beschweren können, hätte das Pendel zur anderen Seite ausgeschlagen. Also auch wenn Thompson die Punkte bekommen hätte, hätte auch keiner nach Betrug schreien können oder so. Also es war schwierig.
Ich würde gar nicht sagen, dass sich niemand beschweren konnte, sondern in beiden Fällen konnten sich Leute beschweren.
Eben.
So rum.
Aber gut, ja. Ich würde sagen,
it is what it is, ne?
It is what it is.
Don't leave
it in the hands
of the judges.
Ich würde sagen, wir beenden dann diese Episode, und ja, hat wieder Spaß gemacht. Nächstes Mal, je nachdem, ob wir dann unseren Gast da haben oder nicht, fangen wir entweder mit dem Gast an oder mit Michael Bispings Karriereende. Und dann würde ich sagen,
mal Michael Bisping fragen.
Der Bock, aber eben nur, wenn Darren, aber eben nur, wenn Darren Till nicht kommt. Oh, hab ich jetzt zu viel verraten?
Ja, genau. Also, okay, das Lachen klang gerade echt böse, glaube ich. War nicht meine Absicht. Aber gut, ich glaube, wir sehen uns dann nächstes Mal. Eure Abschlussworte.
Böse ist nicht das richtige Wort.
Ja, so eine Klopp-Lache, ne?
Ja.
Ja.
Also ich fand den Moment sehr schön gerade, Carsten, dass du getippt hast, und man wird das laut in der Episode hören. Und dann kam die Nachricht, wir müssen Schluss machen. Das wird ein schöner Moment in dem Podcast. Den
nachfolgenden Sendungen verschieben sich um x Minuten.
Ja, gerade mit dieser lauten Tastatur, die das dann noch ankündigt, dass du irgendwas schreibst, finde ich toll.
Ja, komm, Carsten, gut,
ja.
Die Tagesschau will ran jetzt, wir müssen Schluss machen.
Also dann.
Ja, genau, das sind meine Schlussworte.
Also dann, okay, wir sehen uns, mach es gut, bis denne.
Jawohl, ciao, ciao.